So, also dann, wir kommen heute mal in einer anderen Umgebung, die ja nicht viel schöner ist, oder? Schauen wenigstens jetzt, wo mal heute die Sonne scheint, zur letzten Vorlesung, lassen wir noch mal richtig die Sonnenstrahlen rein. Gut, wir haben uns ja im Kapitel 4, im Kapitel 3 sind wir noch, mit den eingebetteten Systemen da beschäftigt, eingebetteten Prozessoren. Und ich bin auf das Beispiel eingegangen, beim autonomen Fahren, habe also erstmal ein paar Dinge allgemein erklärt, was beim autonomen Fahren da so wichtig ist. Das sind also diese drei Dinge. Ach nö, bitte nicht, ich habe die ganze Zeit angelassen. Also das Aufnehmen von Daten mit Sensoren, dann die Wahrnehmung und dann die Entscheidungsfindung. Ne? Und ja, jetzt speziell zwei Beispiele. Ein Beispiel hatte ich etwas ausführlicher gezeigt. Das war die Objekterkennung und zwar von Fußgängern. Also nicht spezifischen Fußgängern, sondern nicht von spezifischen Personen, sondern von Fußgängern allgemein. Das haben wir uns ja angeguckt mit dem Hock. Und ja, und da kommt jetzt nochmal ein Beispiel, was man auch machen kann. Zum Beispiel, mit der Lokalisierung gehört auch das Erarbeiten von Auswerten von Radardaten. Das machen wir jetzt nochmal kurz. Was hat man schon gemacht? Den Hock, ne, den haben wir uns ja ausführlich angeguckt. Genau, am Ende klassifiziert man das Ganze mit einer Support-Vector-Machine. Ne, das hatte ich Ihnen auch noch gesagt. Also letztendlich läuft das Ganze darauf hinaus, dass man dann einen Vektor bekommt bei diesem Hock-Verfahren mit 36 Dimensionen. Und der hat nur bestimmte Eigenschaften, wenn er etwas detektiert hat, wo es um einen Gegenstand ging, in dem Fall eine Person, die aufrecht, ja, die aufrecht irgendwie steht. Ja, und das haben wir das Ganze auch erweitert auf Fahrzeughecks. Damit habe ich, glaube ich, dann aufgehört. Nun ist es so, mit einer optischen Kamera kann man natürlich viele Dinge erfassen. Hier ist noch was frei. Eins, zwei, drei. Kann man natürlich Dinge erfassen, ja, man kann also jetzt diese Person detektieren, aber man hat natürlich nicht immer jetzt so einen so schönen Tag wie heute, dass deine Kamera wunderbar funktioniert, sondern ich fahre zum Beispiel durch einen Tunnel oder so etwas und dann klappt es eben nicht mehr, ne? Dann bin ich etwas eingeschränkt. Und all diese Sensoren, die man da braucht für dieses autonome Fahren, der LIDAR, der Radar, die Optik, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und man möchte die Vorteile der einzelnen, wo der eine einen Vorteil hat, der andere einen Nachteil, und ich möchte die Vorteile irgendwie miteinander kombinieren. Und eine andere Möglichkeit, das zu tun, um Objekte zumindest zu erkennen, da ist irgendetwas, was einem vorausfährt oder was dann unmittelbare Umgebung ist, ist der Radar. Und auch da ergeben sich dann entsprechende Anforderungen für das autonome Fahren. Und ja, man macht es wie folgt, also dass man über eine bestimmte Zeit so eine Frequenzrampe hier startet. Ja. Also das ist dieses FMCW, also das ist mehr oder weniger ja, Frequency Mode Current. Na, wie heißt das? Also ich verändere die Continuous Wave, genau. Ich verändere die Frequenz über einen bestimmten Zeitraum, ja, und zwar ja, hier kontinuierlich. Und dann werte ich eben das Signal, was zurückkommt, aus. Ne? Und ja, wie macht man das Ganze? Kurz zeige ich das Ihnen mal nur. Ein bisschen ausführlicher mache ich es in der CE2, weil es da ganz gut passt. Und zwar, genau. Ja, man weiß jetzt natürlich, hier ist noch was frei. Wir müssten leider hier raufgehen. Der Beamer unten nicht gewollt. Und nebenan war auch der Raum belegt. Ja, man weiß ja, also so ein Signal, was ich losschicke, ne, das wird dann breitet sich dann mit Lichtgeschwindigkeit aus, elektromagnetische Welle, mehr oder weniger im freien Raum. Und R ist die Entfernung. Also ist R durch C die Zeit, die das braucht, um mit Lichtgeschwindigkeit eine Entfernung von R zurückzulegen. Da muss ich hin und zurücklaufen, also kommt der Faktor 2 dazu. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit, die ich hier auswerten kann, das leite ich jetzt hier nicht geometrisch her. Wir sehen nochmal hier diesen Zacken. Da ist es jetzt so, dass das nicht direkt abbricht, sondern dass die Frequenz hier nur mal abnimmt. Dann ist es ja so ein Dreiecksignal und nicht so eine Rampe. Aber von der Auswertung her ist das egal. Und jetzt gilt, das ist der Frequenzgang hier. Das ist also die Frequenz, die ich verändere. Komplett hier von dem Bereich hier. Das wäre also dann unser Delta F. Genau, Delta F. Mal schauen. Und T ist die Zeitdauer, die es insgesamt dauert, ne, bis dieses diese Signalrampe da anlegt, für eine Periode. Und FT, oder beziehungsweise FB, ist dann der Unterschied, den ich messe. Rote, was soll ich nur dazu sagen, ist die hinlaufende Welle und das Grüne ist die zurücklaufende Welle. Ja. Also, das heißt, jetzt gibt es hier eine Mischung, das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt strahle ich mit einer bestimmten Frequenz aus und eine andere Frequenz kommt zurück. Ja. Und das ist dann genau der Unterschied FB zwischen diesen beiden Frequenzen. Ich will das jetzt hier gar nicht so genau machen. In der C2 machen wir es ein bisschen genauer, weil da auch noch ein bisschen die Physik, die für den Studiengang da die Rolle spielen soll. Hier jetzt in der RA nicht unbedingt. Aber was letztendlich rauskommt, ist Folgendes. Ja. Also das können Sie auswerten. Das heißt, wenn Sie das dann umstellen, es gilt, dass FP zu Delta F gleich dem Tau, die Zeit, die es braucht, zu dem Groß T ist. Ja. Und das nutzt man aus und dann stelle ich das Ganze eben um, so nach Tau. Und Tau kann ich dann ersetzen durch 2 mal R durch C. Führt letztendlich dazu, dass ich dann nur noch Werte habe, die ich alle kenne, mit Ausnahme von dem R. Das will ich berechnen, die Entfernung. Und einen Wert kenne ich auch noch nicht. Das ist dieses FB. Also T ist die Zeitdauer, ne, der Periode, C ist die Lichtgeschwindigkeit und Delta F ist der gesamte Frequenzhub. Und FB ist jetzt die Frequenz, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt messe. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt messe. Wie finde ich die jetzt raus? Und wenn Sie sich erinnern, ich hatte Ihnen, glaube ich, in der vorletzten Vorlesung erzählt, was eine Fourier-Transformation ist und das mit einer Fourier-Transformation. Dass man jedes Signal in sein Frequenzspektrum zerlegen kann, jedes Signal kann durch eine Überlagerung von Sinus- und Cosinusfunktionen dargestellt werden. Und zwar von Sinus- und Cosinusfunktionen bestimmte Frequenz, wobei und mit der Fourier-Transformation rechne ich aus, welche Amplitude an einem bestimmten Sinusterm zum Beispiel mit einer bestimmten Frequenz dranhängt. Und was ich jetzt haben möchte, ich möchte jetzt praktisch den Peak haben für die Frequenz, die am stärksten in dem Signal, was ich gerade messe, enthalten ist. Was muss ich dazu tun? Ich muss eine Fourier-Transformation berechnen über die gesamten Signale, die zurückkommen. Ja. Genau, und das ist das sogenannte digitale Beamforming. Im Detail ist es noch ein bisschen komplexer. Da kommt dann noch dazu, dass man bestimmte Schwellwerte, dann das Ergebnis noch mit bestimmten Schwellwerten vergleichen muss. Das sind dann diese Constant False Alarm Rate Algorithmen, so dass ich nicht auch von irgendwelchen Rauschen Dinge detektiere und dann sehe, da ist ein Signal oder bild mir ein, da ist ein Objekt, wo eigentlich gar nichts ist. Sondern es ist dann mehr Interferenz von verschiedenen Signalen. Okay, und dann kann man das Ganze hier noch entsprechend clustern, um auch noch das Rauschen entsprechend herauszufiltern. Aber die schwierigste Aufgabe rechentechnisch ist die Berechnung dieser Fourier-Transformation, was man dann eben auch noch machen kann. Deswegen braucht man mehrere solche Zacken, dass man das dann mehrmals wiederholt, dieses Messexperiment in dem Sinne. Und dann zeichnet man hier die Frequenzen auf, die sich dann ergeben haben. Irgendwo für eine bestimmte Frequenz wird es dann ein Maximum geben und diese Frequenz entspricht einer bestimmten Entfernung. Und wenn ich das jetzt für mehrere Signale hier mache und dann hier nochmal entlang der Zeit die frequenten Anteile bestimme, mit anderen Worten, die Änderung der Entfernung, kann ich damit dann auch die Geschwindigkeit berechnen. Und wenn ich jetzt dann nicht nur eine Antenne, sondern mehrere Antennen habe, kann ich das für bestimmte Entfernungen berechnen. Ja. Jeweils um die Antenne befindet sich in einer bestimmten Entfernung ein Objekt. Ich weiß ja nicht wo. Ne? Ich weiß bloß, in einer bestimmten Entfernung befindet sich das Objekt. Und das mache ich das für eine Antenne und für zwei Antennen. Und am Schnittpunkt weiß ich, das sind die Entfernungen gleich. Ich weiß bloß, bei der Entfernung, das ist irgendwo um meine Antenne herum, befindet sich das Objekt in einem Kreis. Ja. Aber ich weiß nicht, wo auf dem Kreis. Deswegen nehme ich mehrere Antennen, schneide die ganzen und dann kriege ich auch noch die Richtung raus. Das sind die Dinge. Aber das Entscheidende ist nun Folgendes, was mir der Manuel Grandert war, das ein Student, der bei uns in dem Form Music Projekt mitarbeitet. Das ist ein Projekt, was von der Bayerischen Forschungsstiftung gefördert wird, wo es ums autonome Fahren unter anderem geht. Und ja, der hat nun mal Folgendes gemacht. Der hat schlicht und einfach eine Fourier-Transformation rechnen lassen, auch mit Bibliotheken auf der GPU und auf dem normalen ARM-Prozessor mit der sogenannten FFTW. Das ist die fastest Fourier-Transformation of the world. Besser geht's nicht, ne? Wie man so schön sagt, was ist das für cleverer Algorithmus, die FFTW? Das ist eigentlich überhaupt kein Algorithmus, sondern das ist nichts anderes als eine empirische Untersuchung für bestimmte Architekturen, wie ich entsprechende Konfigurationsparameter verändere, um diese Fourier-Transformation am schnellsten auszurechnen. Ja, und das können Sie dann runterladen. Das haben dann schon viele gemacht und die haben jetzt dann ausprobiert, wie das zum Beispiel für eine bestimmte Konfiguration von ARM-Prozessoren am schnellsten geht. Ja, und interessant ist jetzt hier in dem Beispiel Folgendes. Hier da unten, da sieht man die Anzahl der Stützstellen, mit anderen Worten, die Anzahl der Signale, die man da abgetastet hat, diskret. Na, man muss das Ganze ja diskret dann abtasten. Und das Rote entspricht also der GPU. Das Blaue hier, das Dunkelblaue, entspricht einer CPU auf einem Kern und das Hellblaue entspricht hier einer CPU auf vier Kernen. Also dieser ARM-Prozessor hat vier Kerne insgesamt. Okay, und dann schaut man sich das Ganze an. Das ist also dann die Berechnung, bestimmt hier in Megabins pro Sekunde. Das sind also Bins, das sind diese Signale, die Anzahl der Signale, die da ausgewertet wird. Und man sieht, eigentlich für eine geringe Zahl lohnt sich überhaupt nicht, auf eine GPU zu gehen. Das kann ich auf einem ARM-Core schon mal sehr gut rechnen. Erst ab einer bestimmten Zahl von ungefähr 2560 lohnt sich die GPU. Und die vier Kerne, die lohnt sich sogar erst ab einer bestimmten Anzahl von 4096 diskreten Signalen. Also solche Untersuchungen machen wir da gerade derzeit. Und momentan ist so, jetzt haben, glaube ich, ein oder zwei, der Andreas Konopik, der hier vorne sitzt, arbeitet auch mit. Und ein oder zwei haben sich, glaube ich, aufgehört, ja. Und also wenn Sie da Interesse haben, wenn Sie sich bei uns mehr könnten, noch ein oder zwei Hiwis brauchen, die dann da wieder mitmachen. Wie ist der Stand der Dinge bei den Rechenaktoren überhaupt fürs autonome Fahren? Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Audi bringt mit seinem A8 nächstes Jahr so diesen Staupilot raus. Der hat dann die Stufe 3 von diesen verschiedenen Verfahren oder Klassifikationen, wie stark das autonome Fahren tatsächlich dann schon ausgeprägt ist. Ich hatte es vergangene letzte Vorlesung auf einer der ersten Folien gezeigt. Und der fährt also dann wirklich autonom im Stau bis 60 Kilometer. Was haben Sie das sehen? Da sitzt er dann da, ne, und schaut jetzt da gerade irgendwie ein Video und hat die Hände da so auf den Schenkeln, damit er gleich eingreifen kann, falls doch irgendwas passiert. Und ja, Radar mittlerer und langer Reichweite ist dann halt ein Kameras, Laserscanner, mehr Rechenpower als alle Vorgänger zusammen. Hier ist er rumgefahren als Allkönig. Und wie gesagt, also mit 60 im Stau. Glaubt, das kann ich mir vorstellen, dass das da ganz gut funktioniert. Wie ist allgemein der Stand der Dinge? Tesla geht da ja zumindest, was die PR-Aktionen betrifft, schon ziemlich weit voran. Und eine war allerdings ein bisschen negativer Art, ne, die haben Sie vielleicht mitbekommen, wo der eine Fahrer, der hat sich darauf verlassen, dass das da funktioniert, das da hätte er nicht machen sollen. Tesla hat, glaube ich, dann von einem amerikanischen Gericht schon eine gewisse Teilschuld bekommen, aber die Hauptschuld hatte der Fahrer. Der hat sich überhaupt nicht mehr um sein Lenkrad gekümmert. Was ist passiert? Das Tesla-System dachte irgendwie, das Weiße, was da vor ihm ist, ist der Himmel. Das war leider kein Himmel, sondern der ist tatsächlich in irgendein Möbelfahrzeug reingerast und der war tot. Ja. Also nur vorsichtig. Die nutzen Algorithmen und Sensoren von Mobileye, das sogenannte IQ. Das ist eine israelische Firma und die sind momentan da so weltführend bei der Herstellung von solchen speziellen Chips fürs autonome Fahren. Dahinter verbirgt sich ein SoC, also ein sogenanntes System on Chip mit parallel arbeitenden sogenannten Vision Computing Engines, so GPU-ähnlich, und auch noch so mehrere Vektor-Mikrocode-Machines. Ne? Und da gibt es dann verschiedene Aufgaben für Spurhalteassistenten, Verkehrszeichenerkennung oder auch Frontaufprallwarnung. Bis jetzt ist es so, dass da schon noch viel manuell das programmiert werden muss, also für die jeweils verschiedenen Applikationen und Aufgaben. Ja, wie ist der Stand der Dinge hier zum Beispiel? Nvidia drängt ja da mit aller Macht ins Auto da rein und arbeiten da auch mit Bosch zusammen. Herauskommt jetzt dann diese Xavier-Architektur. Da hat sich erstmal eine Aufstellung gemacht, was da sich da so verbirgt. Also das sind achtmal Nvidia-Custom mit ARM-Prozessoren, also wieder Beschleuniger, die wieder einen Host-Prozessor brauchen. Das waren so Vorgängergenerationen, die auch ARM-Cortex verwendeten mit Nvidia-Mikroarchitekturen. Die hat jetzt dann hier 512 CUDA-Kerne und schafft also 7680 mal 4320 Enkodierung und Dekodierung von Videoverarbeitung. Das ist also nochmal das Doppelte gegenüber der vorherigen Generation bei 60 Hertz und ja, hat 7 Billionen, beziehungsweise 7B steht für Billions, also 7 Milliarden, weil die rechnen ja immer ein bisschen anders im amerikanischen System. Und in der neuesten Technologie, 16 Nanometer von TSMC, das ist, ich hatte gesagt, es gibt eigentlich weltweit nur noch 3 Hersteller, die also solche tiefen, so solche geringen, nicht Wattbreiten, sondern Strukturbreiten schaffen von den 16 Nanometern. Das ist Intel, die Global Foundry und die Südkoreaner dort, TSMC. Gut, ja, die letzte Folie zeigt also solche Spezialchips fürs autonome Fahren. Ach so. Genau, in dem Zusammenhang wollte ich das noch sagen. Ich glaube, selbst dieses Ding hier braucht noch 400 Watt. Das ist schon eine enorme Steigerung gegenüber, wird auch in, soll auch in diesen ZFAS-Komponenten von Audi eingesetzt werden. Und das ist allerdings schon eine enorme Verbesserung gegenüber den ersten Lösungen, die algorithmisch funktionierten, aber halt auf einer anspruchsvollen Hardware, auf Core i7-Technik und anderen Dingen. Und die verbrauchte bis 5 Kilowatt. Das ist natürlich, das kann man nicht im Auto haben. Selbst die 400 Watt sind schon noch ganz schön anspruchsvoll. Deswegen gibt es da eben auch Spezialchips für das autonome Fahren, eben von Mobileye, diesen Q5. Und man hört und staunt, es gibt auch eine Firma in Hannover, glaube ich, sind die ansässig, die Dreamchip. Die haben jetzt keine eigene Fertigung, sondern wo fertigen die? Ist das Global Foundry? Ja, die machen Global Foundry Prozesse in 22 Nanometer Technologie, machen das Layout für die Chips. Ne? Also das heißt, das Layout Design wird hier also von dieser Firma da, ich glaube, sie sitzen in Hannover, gemacht. Und sind auch wieder ARM Cortex Prozessoren drauf und dann noch spezielle Vision Chips. Und die dann auch noch für diese Convolutional Neural Networks, also dieses Deep Learning, was jetzt dann alle Rede ist, ne, verwendet werden. Ja, ein Problem, das habe ich jetzt noch unten rangeschrieben, da wird meinen Kooperationspartner, den Jens Hanisch von Audix, freuen, was diese Prozessoren alles für Probleme haben. Da oben unter anderem ist der Chip da mal von IQ zu sehen. Für diese Bitverarbeitung und so weiter ist es schwierig, eine Zertifizierung zu erreichen, weil man da halt nicht so genau weiß, wann die tatsächlich fertig sind. Das ist natürlich ein großer Vorteil von dem Audix Infineon. Der hat so eine ASIL-D-Zertifizierung, garantiert Realzeit, kann aber auf der anderen Seite natürlich jetzt in seiner Reinform solche schwierigen Dinge nicht rechnen. Dafür ist er jetzt eigentlich nicht gedacht. Und die Zukunft wird mal sehen, was die Zukunft bringt, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass so die klassischen Mikrocontroller, die im Auto eingesetzt werden, bisher für Motorsteuerung und so weiter, mit solchen Beschleunigern dann zusammenarbeiten, um dieses autonome Fahren tatsächlich hinbekommen. Also, mein Auto fährt von alleine. Das hatte ich noch als Abschlussfolie für den Vortrag, den ich im November da im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft zu dem Thema gehalten hatte. Es war eine Umfrage von Autobild. Und ja, wer würde seinen Computer ohne, wer würde sein Auto ohne Probleme dem fahrenden Computer überlassen? 21% sagten ja, ohne Zweifel. Ich würde mir noch nicht einen rein. Ne? Also ich würde mich jetzt erst einmal hier reinsetzen, so ein Ding. Okay, aber nur im Stau. Ja, da würde ich mich vielleicht einreihen. Und dann ein niemals, also niemals, weiß ich nicht, aber momentan, ich glaube, da ist schon noch einiges zu tun, bis man das autonome Fahren wirklich hinbekommt. Und wenn, dann müsste es aber, glaube ich, wirklich ein richtiges, das ist meine persönliche Meinung, ein richtiges autonomes Fahren sein. Ich glaube, wenn ich da mitfahre und also dieses teilautomatisierte Fahren, wo ich gezwungen bin, da ständig wieder einzugreifen, ich weiß nicht, ob das nicht ein richtiger Stress ist für einen Autofahrer. Ne? Weil du musst ja nicht in jedem Moment musst du eingreifen, sonst fährt er da wieder gegen einen Bauwagen oder sonst was. Ne? Naja, okay. Gut, also ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen auch ein bisschen Einblick gegeben mit aktuellen Arbeiten. Allgemeiner Art, ne, das autonome Fahren ist ja wirklich eine große Herausforderung und die stellt, der muss ich auch die Rechnerarchitektur stellen. So, jetzt suche ich hier eigentlich mein Kapitel 4. Irgendwie verschwunden. Ja, das ist C2. Das ist so, okay, machen wir es so. Okay, da habe ich jetzt doch noch ein bisschen was. Na, no, Moment. Ja. Also wieder C2. Na gut, dann machen wir es halt nochmal neu auf. Auch kein Schaden. Also ich habe sie noch hochgeladen als PDF. Okay. Ein paar Dinge will ich jetzt noch machen. Sind doch nochmal, glaube ich, knapp 30 Folien. Im letzten Kapitel, das hatte ich jetzt ein bisschen abgespeckt, aufgrund dessen, weil ich jetzt dieses Teilkapitel zum autonomen Fahren da reingenommen habe. Das Kapitel steht überschrieben Parallelrechnerarchitekturen. Ist eigentlich schon ein recht altes Kapitel in meiner Vorlesung. Steht auch deswegen Parallelrechnerarchitekturen drüber, weil ja das war immer so das Kapitel, was klassisch die Parallelrechner behandelt hat, ne, die so im Rechenzentrum stehen und solche Dinge, die Vektorrechner, die Feldrechner, Multiprozessoren oder eben auch die Clusterrechner. Aber heutzutage ist es eben nicht mehr so scharf, spätestens seit dem Aufkommen von den Multicore-Prozessoren, die auch meiner hier hat, ne, die ihr Handy hat und so weiter. Eigentlich sind wir jetzt alle irgendwie Parallelrechentechniker. Zumindest sind wir Nutzer davon. Und ja, aber jetzt mal im klassischen Sinne, gibt es da so eine Definition, was ein Parallelrechner ausmacht? Also hier kommen ein paar Begriffe, die Sie auf jeden Fall hören müssen und auch behalten sollten. Als Informatiker, NUMA und so weiter, was das bedeutet, das muss man schon mal drauf haben. Ne? Und die will ich jetzt hier deswegen der Vollständigkeit halber in der Vorlesung auch nochmal machen. Aber jetzt erstmal zu dieser Möglichkeit, gibt es denn da so eine Definition, was ein Parallelrechner ausmacht? Ja, und da steht hier, besteht also aus einer Menge von Verarbeitungselementen, die irgendwie in einer koordinierten Weise teilweise zeitgleich zusammenarbeiten, zeitgleich arbeiten sie zusammen, um eine Aufgabe zu lösen. So, haben wir noch einen Stuhl? Nein, wir kriegen nur einen, kein Problem. Upsa. So. Hier, voilà.
Vielen Dank.
Bitte. Ja, also die arbeiten gemeinsam an einer Aufgabe und die Verarbeitungselemente, was können die nun sein? Zum Beispiel spezialisierte Einheiten, wie die Pipeline-Stufen und so eine Vektor-Pipeline, das ist dann eben ein Vektorrechner, oder gleichartige Rechenwerke wie ein Feldrechner oder eben Standard-Mikroprozessoren, haben wir zum Beispiel beim Mehrkern-Prozessor, das wäre dann eben ein Mehrkern-System oder ein Multiprozessor-System, oder vollständige Rechner, wie zum Beispiel Workstations oder PCs, die dann nochmal übers Netz miteinander verbunden sind. Dann hätten wir einen Clusterrechner. All das könnten diese Verarbeitungselemente und Teil eines Parallelrechners sein. Oder selbst zum Beispiel wieder ganze Parallelrechner oder Workstation-Cluster, die selber auch wieder übers Internet gekoppelt sind. Das nannte man dann Grid-Systeme, Grid-Computing. Aber wir finden natürlich solche Prinzipien der Parallelrechentechnik auch in Mikroprozessoren, in den eingebetteten Systemen, spezialisierte Parallelrechner, hier ist noch ein bisschen viel Animation drin, das habe ich früher mal gern gemacht. Ja, oder eben die superskalaren Prozessoren, feinkörnige Parallelität auf der Ebene des Befehlszyklus. Überall dort befindet sich Parallelität. Bei Long Instruction Word haben wir gehabt, ein langes vom Compiler erzeugtes Befehlswort. Oder eben das Multithreading. Also ich teile das in verschiedene Tasks auf und die können dann zeitlich überlappt innerhalb eines Prozessors ausgeführt werden. Ja, oder eben die Multicam-Prozessoren, Multiprozessorsystem on-chip. Ja, all das sind Parallelrechentechniken, die auch in den Mikroprozessoren schon stattfinden. Ferner habe ich es aber auch im simplen PC, habe ich auch schon eine Parallelverarbeitung. Zum Beispiel, dass das zeitlich überlappte Arbeiten von einem Mikroprozessor und der DMA-Einheit, die also Informationen von irgendeinem peripheren Gerät parallel zu der Arbeit der CPU besorgt. Genau, die zuletzt genannte Variante ist aber jetzt nicht unbedingt, was man so unter einem Parallelrechner versteht. Also ein parallel arbeitender PC. Da würde man nicht sagen, es ist ein Parallelrechner, auch wenn da bestimmte Vorgänge parallel abgearbeitet werden. Um jetzt diese Dinge da etwas zu ordnen, stelle ich Ihnen jetzt die Klassifikation von Parallelrechnern nach Flynn vor. Die ist uralt, ja, mit der bin ich schon unterhalten worden. Als ich studiert habe von 81 bis 87 hier, aber ich bringe sie trotzdem, weil sie ist immer noch im Kern gültig und es gibt natürlich jetzt ein paar Ableitungen von diesen Begriffen, die wir ja auch behandelt haben und die im Weiteren auch nochmal kommen. Also der Flynn teilte das ein nach der Beschaffenheit der Instruktionsströme und der Datenströme. Gibt es da nur einen oder gibt es da mehrere? Je nachdem sagt er, das ist Single Instruction oder Multiple Instruction, Single Data oder Multiple Data. Ja. Und die kann er miteinander kombinieren, zum Beispiel Single Instruction, Single Data. Das ist dann der klassische von Neumann-Rechner, da ist überhaupt nichts parallel. Ein Instruktionsstrom, der auf einen Datenstrom, der da kommt, Befehl für Befehl, wird auf jeweils diese einzelnen Daten da angewandt. Dann haben wir das SIMD, also das Single Instruction Stream over Multiple Data Streams. Also einen Instruktionsstrom, der auf verschiedene Daten angewandt wird, parallel. Ne? Hat man schon gehabt, zum Beispiel bei den Grafikkarten. Die machen sowas in der Art. Es ist nicht mehr rein SIMD, sondern es ist SIMT. Hat entweder seinen eigenen Begriff geprägt, der ist auch berechtigt, weil das Ganze jetzt die Parallelisierungsebene der einzelne Thread ist. Ja. Hier ist jetzt ein paar SIMD zum Beispiel. Also ich hätte, nachher noch mal ein bisschen. Einzelne Prozessorelemente und ich habe nur ein Leitwerk. Und alle diese einzelnen Prozessorelemente führen zur gleichen Zeit den gleichen Befehl aus. Bei SIMT machen sie das nicht. Die führen alle zur gleichen Zeit den gleichen Thread aus. Aber innerhalb des Threads können verschiedene Threads, die da gleichzeitig ausgeführt werden, einen unterschiedlichen Befehl ausführen. Es werden zwar alle die gepackt, die gerade den gleichen Befehl ausführen, in einem Warp, aber die Warps untereinander können wieder unterschiedliche Instruktionen ausführen. Also von da ist es ein bisschen was anderes als das reine SIMD. Und wir finden es bei den Feldrechnern und Vektorrechnern. Dann haben wir das MISD, da heißt es immer so schön, die Klasse ist eigentlich leer. Multiple Instruction Streams over a Single Data Stream. Das soll also bedeuten, ich hätte ein Datum und auf dieses Datum wende ich gleichzeitig verschiedene Instruktionen an. Gibt es aber auch zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern, bei den EPIC-Architekturen, da hatte ich gesagt, also bei der dynamischen Sprungvorhersage, da gehört es dazu, wenn ich nicht weiß, soll ich nach links oder nach rechts gehen, weil es die Pipeline noch nicht gleich auswerten kann. man mache beide Wege. Ne? Das war die Idee. Ich gehe nach links und nach rechts. Und dann habe ich in dem Moment so etwas, dass ich aufs gleiche Datum unterschiedliche Instruktionsströme anwende. Ne? Also wenn ich weiß, wo ich hingehen hätte sollen, verwerfe ich den einen Pfad. Also das ist ein bisschen so MISD, aber das hören Sie, glaube ich, nur bei mir in der Vorlesung. Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Aber es ist MISD, aber es ist auch jetzt nicht unbedingt ein Prinzip, mit dem ich einen kompletten Rechner baue. Deswegen ist es schon korrekt, wenn der Herr Flynn gesagt hat, hat ein X reingeschrieben, das ist leer. Und das MIMNI, ja, das sind eben die klassischen Multiprozessorsysteme. Jetzt habe ich mehrere Datenströme, aber je auf jeden Datenstrom kann ein komplett unterschiedliches Programm angewandt werden. Ja. Und das hat dann auch Konsequenzen bei SIMD, zum Beispiel, ja, der Feldrechner, der Begriff geht übrigens zurück wieder auf den guten alten Herrn Zuse, der Feldrechner besteht aus einer Menge gleicher Recheneinheiten, die über Netzwerke oder einfache Leitungen ein, zwei oder mehrdimensional miteinander verbunden sind. Die Recheneinheiten haben dann meist auch noch einen lokalen Speicher. Und das ist das Entscheidende, das ist das Entscheidende. Es gibt eine zentrale Steuereinheit und die führen die Recheneinheiten und die sorgen dafür, dass immer ein Befehl auf alle diese Recheneinheiten verteilt wird und dann führen die genau diesen Befehl aus und keinen anderen. Es gibt also nur ein Leitwerk. Beim MIMD-Rechner, beim Multiprozessorsystem, gibt es, wenn ich M-Prozessoren habe, M-Leitwerke. Die haben alle ihr eigenes Leitwerk. Ja. Und die könnten sogar ein eigenes Betriebssystem jeweils laufen haben. Wäre möglich. Ne? Aber Kennzeichen ist, dass sie dann die MIMD-Systeme eigentlich alle immer unter einem Betriebssystem laufen. Tja, pro Zeitschritt kriege ich bei diesem Feldrechner N Ergebnisse, wenn N Recheneinheiten zur Verfügung stehen. Und das war immer das Problem von diesen SIMD-Rechnern. Ja, jetzt habe ich hier zum Beispiel auch die Situation, dass ich aufgrund lokaler Daten eine Verzweigung habe. Entweder ich soll nach links oder nach rechts gehen. If A größer 0, gehe nach links. Wenn nicht, gehe nach rechts. Und A sei jeweils ein lokales Datum, das in den einzelnen Prozessorelementen in den lokalen Speichern steht. Was tun? Jetzt kann ja aber nur eine Richtung ausgeführt werden. Ne? Also ich habe hier mein A größer 0 und ich muss entweder hier rumgehen oder hier rumgehen. Und hier habe ich ganz andere Instruktionen. Als auf der anderen Seite. Na? Aber jetzt habe ich nur ein Leitwerk. Was tun? Ich kann immer nur die Instruktion I an alle Prozessoren, Prozessorelemente bringen. Oder hier diese Instruktion. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen, weil ich nur ein Leitwerk habe. Was tun? Man führt tatsächlich nur einen Pfad aus, maskiert die Prozessoren, so haben wir das gemacht, die eigentlich den anderen Pfad hätten gehen müssen. Und wenn das dann berechnet ist, dann machen wir Folgendes, dann maskiert man alle die aus, die Prozessorelemente, für die A größer 0 war, und rechnet auf den anderen. Und dann führt man das Ganze wieder zusammen. Führt natürlich dazu, dass dann immer ein Teil der Prozessorelemente ausmaskiert war, schlicht und einfach nicht ausgelastet war. Die wurden nicht benutzt. Ne? Okay, ja, hier ist nochmal ein Bildchen, was das Ganze hier veranschaulicht. Also hier eine zentrale Steuerung und ein Feld von Verarbeitungselementen. Zentrale Steuerung und Prozessorfeld, Verarbeitungselemente sind in dem Fall jetzt gleich die Prozessorelemente. Und die sind dann auch all gleich mit ihren Nachbarn gekoppelt. Ne? Mit ihrem linken, rechten Nachbarn oben und unten. Und dann kann ich da, das habe ich jetzt hier bloß noch ein bisschen angedeutet, in der CE mache ich das recht genau, aber glauben Sie mir es einfach, wenn ich Differentialgleichungen diskretisiere, dann komme ich da drauf, dass ich in jeden, dann kann ich meinen Problemraum in einen Gitterpunkt, also in solche Gitterpunkte, in virtuelle Gitterpunkte einteilen und jeden Gitterpunkt rechne ich auf so einem Verarbeitungselement und ich rechne in jedem das Gleiche. Jedem rechne ich das Gleiche, aber auf verschiedenen Daten. Das ist also das klassische SIMD, daher kommt es auch. Davon bin ich überzeugt. Also diese Parallelrechnereinheiten, die hat man auch, diese SIMD-Recheneinheiten, die hat man deswegen so gebaut, damit man zum Beispiel eben numerische Lösungen von Differentialgleichungen berechnen kann, aufrechnen. Ja. Die Bildverarbeitung ist dann auch nochmal so ein Feld, was da auch hervorragend reinpasst, wo ich auf jedem Pixel-Element, ne, bei Kantendetektion immer das gleiche rechne. Ja, bitte.
Ich gebe nochmal dazu kurz eine Frage. Ja. Wo ist jetzt der Unterschied von dem zu dieser SIMT?
Also zu SIMT.
Genau. Ja. Auf der Grafikkarte mit einem Screen und Prozessor habe ich auch einen Leitfaden.
Ja, gute Frage, ja. Ja, das wird zum Beispiel eine gute Frage auch für Zwiegespräche. Ja, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich jetzt natürlich viele solche Threads hätte. Und ich habe eine große Menge oder eine große Anzahl von Threads, die alle nach links müssen. Und hier habe ich welche, die alle nach rechts müssen. Genau, das teile ich dann auf und dann packe ich die alle in einem Warp zusammen, die alle nach links müssten. Ne?
Ach so, und dann können die quasi dann nacheinander die Warps dann
machen. Genau. Genau, hat sich das verstanden? Na, die Frage ist gut. Hey, die ist berechtigt. Also das ist. Und dann hätte ich jetzt einen Warp, wo ich lauter Threads zusammenpacke. Die alle, das wäre der Warp 1 und das wäre der Warp 2 von mir aus, die ich alle zusammenpacke, die führen alle die gleiche Instruktion aus. Höher geht leider nicht. Und ja, jetzt habe ich die alle zusammengepackt und die verteile ich jetzt alle brav auf meine Shader-Prozessoren, SPs. Und ja, dann rechnen die eine Instruktion aus, sind fertig. Und dann kommen die andere dran, zum Beispiel. Und dann schalten die da eins weiter hoch und dann schalten die da eins weiter hoch. So könnte das im Wechsel zum Beispiel geschehen. Wie das genau schedulen, das weiß ich auch nicht. Da gibt es immer diesen Gigathread-Scheduler, die geheime Größe da bei Nvidia, da steht immer Gigathread-Scheduler. Der macht es irgendwie. Wie er das macht, verraten sie natürlich einem nicht so. Aber so viel verraten sie einem schon, dass sie das so nach diesen Warps da machen. Verstehen Sie, wo da der Unterschied ist? Die haben halt mehr Flexibilität, dadurch, dass sie jetzt Threads hatten und diese SIMD-Prozessoren oder SIMD-Rechner da in den 70er, 80ern aufkamen, da gab es diese Threads noch nicht so. Ne? Da war die Programmiertechnik auch noch nicht so, als dass man das schon hätte anwenden können. Und in dem Sinne hat Nvidia mit seinen Grafikkarten das SIMD-Konzept auch weiterentwickelt, um auf diese Architektur eben eine bessere Abbildung hinzubekommen mit dieser Thread-Einteilung. Okay. Ja, Anwendungen für Feldrechner sind also die sogenannten Stencils in Signal- und Bildverarbeitung, also Operationen auf den einzelnen Bild- und Gitterpunkten sind dann vielleicht relativ einfach, also nicht so schwer, es ist nicht gleich ein komplettes umfangreiches Programm, was da ausgeführt werden muss. Dann Befehlsfolgen und übergreifende Operationen, die sind dann eben meist auf lokale benachbarte Bildpunkte beschränkt. Übergreifende jetzt in dem Sinne, ja, wenn ich Daten brauche, die eben nicht jetzt lokal auf dem Prozessorelement abgelegt sind, das einem bestimmten Gitterpunkt zugeordnet ist. Ne? Sondern da musst du meistens auch nicht irgendwo wild, irgendwo ganz verquert in einem anderen Bereich zugreifen von diesem Gitter, sondern es sind dann eben meistens die Nachbarn. Es ergibt sich aufgrund der Lösung von den Differentialgleichungen. Es gibt sich deswegen, weil man setzt den Differentialoperator durch einen Differentialquotienten. Und wie Sie das noch kennen, Differentialquotient, wenn man Ableitung macht, man schaut halt immer zwei benachbarte Punkte an und rechnet da die Steigung aus. Und dadurch kommt es, dass man dann immer sich auf den unmittelbaren Nachbarpunkt beschränken kann. Ja, numerische Aufgabenstellungen, ne? Die sind natürlich dafür prädestiniert. Oder auch Datenbank und Textwiederauffindungsfunktion. Also das sind alles solche klassischen Dinge für Feldrechner. Eine Operation auf verschiedenen Daten. Simulation neuronaler Netze hat man auch damit gemacht. Generell also solche datenparallele Algorithmen, welche die gleiche Operation auf ein, zwei oder mehrdimensionalen Datenstrukturen anwenden. Also mal so viel zu den Feldrechnern, noch nicht ganz. Feldrechner heute, das haben wir eigentlich schon behandelt, als wir diese im Kapitel 2 diese Prozessoren natürlich genommen haben und im Zusammenhang auch die Techniken für das Roofline-Modell, also um die um das Dach da anzuheben. Da war eine zum Beispiel eben auch SIMD-Verarbeitung. Und eben in Rechenwerken moderner Prozessoren existiert es immer noch. Es gibt keine klassischen SIMD-Rechner mehr. Keine klassischen SIMD-Parallelrechner, die man so in den 70er Jahren da gebaut hat. Und auch von denen war nur, ich glaube, nicht mal eine Handvoll kommerziell erfolgreich. Die meisten waren alle akademischer Art. Aber die Idee an sich, das zu machen, das hat sich natürlich bewährt. Und das haben wir eben heute als Teil in den Rechenwerken, als Teil von den modernen Prozessoren, finden wir das eben heute. MMX, SSE, SSE 2 bis SSE 3, AVX und so weiter, all diese Dinge gehören da rein. Das sind SIMD-Instruktionsprinzipien. Das sind auch wirklich SIMD, nicht SIMT, sondern da ist ja nicht ein Thread, sondern das ist dann wirklich eine klassische Vektoroperation, die dann da ausgeführt wird in diesen speziellen Einheiten. Ja, analog gibt es dann auf der Power-PC-Welt. Mittlerweile hat es auch analog AMD. Nee, auch bei ARM gibt es solche Dinge mittlerweile. Also das SIMD-Prinzip ist alles andere als tot. Genau, ja, hier ist das nochmal kurz beschrieben. Der traditionelle Modus, X plus Y, rechne ich das dann halt hier seriell aus. Und mit SSE, SSE 2 kann ich also mehrere solche Vektoren dann zusammensetzen, größere Vektoren. Und ich arbeite dann die Operation auf den Teilabschnitten ab. Haben wir ja gemacht, hatte ich Ihnen ein Beispiel gezeigt, mit diesen speziellen Befehlen, die ich dann auch erstmal aus den normalen Speicher in die MMX-Register laden muss und so weiter. Okay, ja, auch Vektorrechner wurden ja früher gebaut. Ne? Der letzte Vektorrechner, der richtig gut erfolgreich war, war der NEC, der Earth Simulator. Der wurde gebaut von der Firma NEC. Warum hieß der Earth Simulator? Mit diesem Rechner wurden vor allem Klimamodellierungen durchgerechnet. Und der hatte lange Zeit, glaube ich, 35 Teraflop und führte zwei oder dreimal sogar hintereinander, also zweimal bestimmt, führte er die Liste der 500 schnellsten Rechner der Welt an. Und hat die Amerikaner, glaube ich, ziemlich gewurmt, dass da so lange so ein japanischer Rechner da oben stand. Mittlerweile sind sie chinesischen. Wobei mit den Chinesischen, wenn man vorsichtig sein muss, ich da mal Sachen, ich war ja aufgezeichnet, aber da sagt man manchmal, die sind extra so gebaut worden, damit sie bei dem Linpack so gut sind. Weil der Linpack wird immer noch hergenommen, um diese Rangliste der 500 schnellsten Rechner aufzustellen. Ne? Und gibt es irgendwelche Gerüchte, die haben den extra gebaut, damit er diesen Linpack so gut ausführt. Und wenn er was anderes macht als Linpack, also solche linearen Kleidungssysteme zu lösen, dann ist er gar nicht mehr so gut. Ja. Gut, Ziel der Vektoradressierungsarten, ja, das Aufsammeln von im Speicher verstreuten Daten in kompakter Form. Da sind zwei Adressierungsarten bekannt. Dieses Strided Addressing, also das heißt, ein Auslassen der festen Zahl von Wörtern beim Zugriff im Speicher. Und das Unit Stride Addressing ist identisch mit einer sequentiellen Adressierung. Also das heißt, meine Vektoren sind dann hier auch so nacheinander abgelegt. Ne? Wenn ich da zum Beispiel einen Vektor A4 hätte, dann steht hier wunderbar A0, hier steht A1, A2 und hier dann A3. Und dann gibt es dann eben entsprechende Befehle, mit denen ich einen ganzen Satz dann diese MMX-Register reinladen kann und er nimmt dann automatisch immer die, die in den nächsten Adressen steht. Er kann jetzt nichts auslassen. Ne? Das wäre dieses Strided Addressing. Und Scatter Addressing, das ist, dass ich über Zeiger mir Vektoreinträge zusammenbaue. Die sind dann völlig wild verstreut. Dann gehe ich halt die einzelnen Zeiger, dann stehen hier in den Vektoren nämlich nicht in den einzelnen Vektorkomponenten nicht gleich Werte drin, sondern stehen Zeiger drin. Und die können dann irgendwo hin zeigen. Und das halt konnten die klassischen Vektorrechner und bei den dieser kleine Vektorrechner, den wir jetzt da in den PCs drin haben, aber der reicht ja aus, das ist dieser Unit Stride Addressing Modus. Das können die. Gut, genau, das soll es jetzt mal gewesen sein. Jetzt kommen wir zu SIMD-Rechnern, jetzt kommen wir zu dieser Flinschen-Klassifikation MIMD, Multiprozessorsysteme. Ja, da gehören die also rein in die MIMDI-Klasse der Flinschen Klassifikation. Und hier können jetzt eben im Gegensatz zu den Feldrechnern die Multiprozessorsysteme unterschiedliche Befehle bzw. Befehlsfolgen verarbeiten. Waren die Strukturunterschiede bei den Feldrechnern gering, gibt es bei den Multiprozessoren schon sehr unterschiedliche Realisierungen. Und hier, ja, das ist mir wichtig, dass Sie das verstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Speicherkopplung und Nachrichtenkopplung. Speichergekoppelte Multiprozessoren und Nachrichtengekoppelte. Ne? Das ist wirklich was anderes. Und zwar schauen wir uns erstmal die speichergekoppelten Multiprozessoren an. Alle Prozessoren besitzen hier logisch, mindestens logisch, vielleicht sogar physikalisch, einen gemeinsamen Adressraum. Ja? Das heißt, wenn Sie, was heißt das logisch, einen gemeinsamen Adressraum? Das heißt, wenn Sie Adressen in Ihrem Programm verwenden, müssen Sie sich eigentlich nicht drum scheren, auf welchen Prozessor das tatsächlich steht, dass dieses Datum, muss abgespeichert ist. Das ist logisch, ist das ein gemeinsamer Adressraum. Physikalisch kann das woanders sein, ne? Aber das macht Ihnen das Leben erstmal beim Programmieren leichter, weil es gibt für Sie bloß globale Adressen in dem gesamten System. Genau, die Kommunikation und die Synchronisation, die geschieht dann eben über gemeinsame Variablen. Und da unterscheidet man nochmal zwei Begriffe. Wichtig, wenn die Ihnen dann mal da zu Ohren kommen, dass Sie die dann auch unterscheiden können. Das sind einmal die symmetrischen Multiprozessoren, abgekürzt SMP. Ein globaler Speicher und gleiche Zugriffszeit für alle Prozessoren. Na? Das war der klassische Multiprozessor. 1, 2, 3, 4 Prozessoren. Ja. Das wären jetzt 4 Prozessoren. Und dann nehmen wir das Grüne hierher. Ich mach's mal zu, sonst fallen meine DRAM-Riegel raus und das wäre der DRAM. Ja. Das wären die DRAM-Riegel. Und der Zugriff darauf ist für alle Prozessoren, dauert gleich lang. Natürlich darf nur einer zur bestimmten Zeit drankommen. Aber die Zugriffszeit ist für alle gleich lang. Das war der symmetrische Multiprozessor. Und DSM, jetzt haben wir physikalisch verteilten Speicher, guck mir noch ein bisschen, was das dann zeigt, mit einem gemeinsamen Adressraum. Das ist dieses Komische, wenn man den Begriff anschaut, Distributed Shared Memory, verteilter gemeinsamer Speicher. Ja, was denn, ist jetzt verteilt oder ist er gemeinsam? Ne? Verteilt ist er physikalisch, gemeinsam ist der Adressraum. So muss man das interpretieren. Ja, und dann haben wir die nachrichtengekoppelten Multiprozessoren. Und das ist wirklich was anderes. Ne? Nämlich, hier besitzen jetzt alle Prozessoren nur physikalisch verteilte Speicher und Prozessor lokale Adressräume. Es gibt keinen globalen Adressraum. Wenn ich zu einem anderen Prozessor, und da spricht man dann vielleicht gleich besser von einem anderen Rechner, ja, oder Prozessorknoten oder Rechnerknoten. Wenn ich da Daten brauche, dann muss ich das explizit hier hinten über das Netzwerk, über die Netzwerkschnittstelle hinschicken. Da gibt es nicht irgendwie einen gemeinsamen Speicher und einen gemeinsamen Speicherbus, wo ich da zugreifen kann. Nein, das muss über das Netzwerk gehen. Ja? Deswegen spricht man da auch von einer Nachricht, weil das ist nicht damit geschehen, dass ich einfach irgendwie Datum an der Adresse XYZ schreibe und fertig und dann kann der andere darauf zugreifen. Nein, ich muss dieses Datum richtig packen und ich muss durch den Kommunikationsstapel, Easy Osi und der Herr Germann lässt grüßen, muss das Ganze da runtergehen bis auf die physikalische Schicht und dann wird es übertragen. Das Datum wird richtig verpackt in eine Nachricht und deswegen spricht man da auch von einer Nachricht. So, damit habe ich eigentlich das nächste Bildchen schon fast weggenommen. Die Kommunikation geschieht eben durch das Austauschen von solchen Nachrichten. Und die nachrichtengekoppelten Multiprozessoren, auch manchmal als Norma bezeichnet, den Begriff bringe ich bloß nur ein, so ulkig finde, No Remote Memory Access Modell. Ja, da unterscheidet man zwischen Uniform Communication Architecture Modell, das UCA, zwischen allen Prozessoren können gleich lange Nachrichten mit einheitlicher Übertragungszeit verschickt werden. Also das ist ein bisschen so analog zu dem SMP. Gleiche Zugriffszeiten auf dem Speicher, ja, also analog zum speichergekoppelten Parallelrechner. Und hier das NUCA, Non-Uniform Communication Architecture Modell, das würde so ein bisschen dem DSM entsprechen. Die Übertragungszeit des Nachrichtentransfers ist davon abhängig, welches Sender-Empfänger-Prozessorpaar da gerade miteinander sprechen will und wo die dann halt sitzen. Wenn der gleich bei meinem Nachbarn sitzt, geht es halt ein bisschen schneller, als wenn er irgendwo über das Netzwerk noch über mehrere Stationen weitergereicht werden muss. Ja, genau, dieses Bildchen hier, das gefällt mir da ganz gut. Das zeigt es nochmal. Also wir hätten jetzt hier den Adressraum, sozusagen das ja, irgendwie das Logische, ja, und hier das Physikalische. Globaler Speicher oder physikalisch verteilter Speicher. Habe ich also einen globalen Speicher, wie hier zu sehen, gemeinsamen Speicher und die verschiedenen Prozessoren und über ein Verbindungsnetz greifen die da gleich, ja, mit gleicher Zeit zu. Gleichberechtigt vielleicht nicht, weil ich könnte Prioritäten setzen, weil sie nicht gleichzeitig, wenn der Speicher, irgendwo ist mal Schluss, ne? Selbst beim Multiport-Speicher können vielleicht zwei gleichzeitig zugreifen, aber nicht 10 oder 12 oder 200. Und dann muss es über dieses Verbindungsnetz eben eine Priorisierung geben, wer zugreifen darf. Aber wenn Sie einen Zugriff bekommen, dann dauert es für jeden gleich lang. Und das ist anders hier bei diesem DSM-System. Ja, da habe ich auch verschiedene Prozessoren. Und jetzt hat jeder plötzlich einen lokalen Speicher ihm zugeordnet. Ja. Und er kann aber auch auf den lokalen Speicher des Nachbarn zugreifen. Hier rum, ne? Über so ein Verbindungsnetz. Aber es ist vollkommen klar, wenn das vernünftig gemacht ist, wird es hier schneller gehen, wenn der Prozessor auf seinen lokalen Speicher zugreift, wird er da schneller zugreifen können, als wir auf den Nachbarn.
Jo. Gibt es eigentlich irgendeinen Unterschied zwischen dem DSM und Luma, oder sind das einfach zwei verschiedene
Begriffe? Das sind eigentlich zwei verschiedene Begriffe, ja. Das DSM, würde ich mal sagen, das betrifft vielleicht eher auf die Hardware und das NUMA betrifft mehr die Programmierung. So könnte man das sehen, aber eigentlich sind es zwei verschiedene Begriffe, die irgendwie das Gleiche meinen. Genau, und da unten hatte ich jetzt also diese nachrichtengekoppelten Multiprozessoren. Jetzt, wenn Sie dieses Bildchen da anschauen, dann denken Sie, naja, was ist denn jetzt gerade der Unterschied? Der Unterschied ist, dass hier Send und Receive steht, aber ansonsten ist doch genau das Gleiche. Ja, das stimmt, aber jetzt ist hier noch die Art der Verpackung sozusagen entscheidend. Hier würde nämlich nicht Send und Receive stehen, sondern Put und Get. Das sind also andere Operationen, die direkt, jetzt muss ich sogar mal ransteuern, ich muss das Bildchen mal selber machen. Das habe ich natürlich auch wieder irgendwo hergenommen. Und ich glaube, das war aus dem Skript vom Theo Unger oder meinem Kollegen aus Augsburg. Der hat es natürlich auch wieder irgendwo her. Und Put und Get heißt, also ich schiebe das in irgendeine Speicherstelle und der andere holt es von da aus raus. Das ist hier aber eben nicht. Deswegen habe ich noch dieses Bildchen gemacht. Ne, das kommt dann. Das ist gestern Abend noch versehentlich gelöscht. So blöd. Gut, fassen wir das mal hier zusammen. Die Darstellung der Zugriffsarten auf Speicher in Multiprozessorsystem. Ja, und das, jetzt kommen diese Begriffe eben, ja, die wirklich Ease of Programming. Ich glaube, die Begriffe, die kommen mehr so vom Programmiertechnischen. Und also ich hätte einen Einzelprozessor, Einzeladressraum, mehrere Prozessoren und einen geteilten Adressraum. Und da gibt es eben diese UMA-Systeme und die NUMA-Systeme. Und Ease of Programming, ja, die Leichtigkeit, die Einfachheit der Programmierung, die nimmt hier von unten nach oben zu. Die sind am einfachsten zu programmieren und überall dort, wo es ein bisschen unterschiedlich ist, wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Und hier jetzt bei den nachrichtengekoppelten Systemen hätte ich hier also dieses Uniform Communication Architecture und dieses NUCA, Non-Uniform Communication Architecture. Und das, was man heute hat, ach, das kommt da hinten. Ach so, ja, das habe ich bei MPI nochmal angeordnet, ja. Ich hätte es auch hier einordnen können, da hätte ich es jetzt eigentlich erwartet. Aber kommt noch ein hübsches Bildchen, was den Unterschied da zeigt. Genau. Ja, fassen wir mal Speicher- und Nachrichtengekoppelte Multiprozessorsysteme hier zusammen. Speichergekoppelte gelten ein bisschen als leichter programmierbar als die nachrichtengekoppelten Systeme. Ich sag mal, das ist alles ein bisschen eine Frage der Übung, aber okay, es stimmt schon. Insofern ist es schwieriger, weil ich die Kommunikation, den Datenaustausch bei den Nachrichtengekoppelten explizit im Programm formulieren muss. Und ich muss auch genau sagen, wo, an welchen Rechner will ich das hinschicken Und das muss ich beim Speichergekoppelten nicht, sondern tausche mich halt einfach über diese globalen Adressen aus. Ja, wir haben eine enge Kopplung bei den DSM und insbesondere bei den SMP-Systemen. Das enge Kopplung, das betrifft jetzt wieder mehr die Hardware, ne? Wie weit sind die voneinander entfernt? Kann ich auf einem Prozessorboard zum Beispiel aufbauen? Und SMD, DSM-Systeme sind bezüglich Skalierung eigentlich begrenzt. Warum? Naja, weil ich kann halt nicht einfach auf dem Board wieder einen neuen Prozessor reinstecken, weil kein Sockel mehr da ist. Ne? Das ist halt irgendwann mal, geht's einfach nicht mehr. Und das geht im Prinzip bei den nachrichtengekoppelten Systemen schon, weil da brauche ich ja nur Kabel neu ziehen. Zeige ich nachher nochmal ein Bildchen, nehme ich halt einfach einen neuen Switch, stecke den da ran und dann baue ich mein System aus. Skalierbar heißt natürlich nicht, dass das stark skalierbar wäre. In dem Sinne, wenn ich tausend so viele Rechner über das Netzwerk kopple, dass ich dann auch tausendmal schneller bin, das geht natürlich nicht, weil ich dann über mehrere Stufen hier dann gehen muss. Ne? Und dann werden natürlich die Latenzen irgendwann mal uneinheitlich. Das ist ganz klar, ist unvermeidbar. Ja, was ist die Zukunft? Wenn das vielleicht früher immer mal ein bisschen so ein Krieg war und bei Speicherkopplung, ja, Speicherkopplung nehme ich bis zu einem bestimmten Grad und dann muss ich auf Nachrichtenkopplung übergehen, weil mehr Leistung kriege ich aus den speichergekoppelten Systemen nicht raus, weil ich sie halt nicht hinsichtlich der Zahl der Prozessoren hochskalieren kann. Das ist mittlerweile vorbei, dadurch, dass man jetzt diese Multikernprozessoren hat, die sind nur mal speichergekoppelt. Und das ist natürlich nicht verboten, speichergekoppelte Systeme über Nachrichtenkopplung auch noch zu größeren Systemen aufzubauen. Und somit habe ich eine Kombination heutzutage aus Speicher- und Nachrichtengekoppelten Systemen. Und dann fragt man sich, wie werden diese Zauberdinger programmiert? Und ja, was eigentlich nicht tot zu kriegen ist, ist dieses MPI, das zeige ich Ihnen. Hat schon mal jemand MPI von Ihnen gemacht? Ja. Okay, gut, ja, dann ist das ja wunderbar, dass Sie das alles noch nicht kennen. Das ist schon seit Jahrzehnten etabliert, ist das System für die Nachrichtenkopplung, wie man das programmiert, schwer kritisiert, weil es hier und da ineffizient ist. Es gibt viele Entwicklungen, zumeist jetzt noch akademischer Art, die versuchen, das zu beschleunigen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt da links rausgehen, kurz vorm Aufzug, gehen Sie rechts die Tür rein. Da finden Sie einen der härtesten Kritiker von MPI, den Thomas Heller, der arbeitet in einem System, HPX nennt sich das. Die wollen das alles mit, er und die Louisiana State University, die kooperieren da eng, und die wollen das alles mit C++-Konstrukten machen, die Parallelität. Also nichts mit MPI und so weiter. Okay, aber MPI ist nun mal etabliert, das ist so ähnlich wie, Fortran ist auch nicht tot zu kriegen, ne? Und das bei MPI habe ich immer das Gefühl, das ist auch so. Und stattdessen kombiniert man jetzt eben MPI mit OpenMP, das Nachrichtenkopplung, hier die Speicherkopplung oder vielleicht mit diesem OpenCL, weil es OpenCL, glaube ich, ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Gut, dann kommen wir mal zu den Clusterrechnern. Jetzt gehen wir also noch eine Stufe weiter. Na, erst waren wir bei diesen SIMD-Rechnern, Feldrechnern. Dann gehen wir zu einem Multiprozessorsystem. Jetzt setzen wir noch eins drauf, die Clusterrechner. Ja, wenn Sie heute in die Liste der 500 schnellsten Rechner reinschauen, da finden Sie eigentlich kaum noch Einzelsysteme. Ja, und sind ja überhaupt keine mehr. So diesen, der NEC, der Earth Simulator, der war damals schon eine Ausnahme. Also es waren spezielle Vektorprozessoren, was die hergestellt haben. Und das ist einfach zu teuer. Ne? Man geht also weg von diesen spezialisierten Superrechnerplattformen hin zu kostengünstigeren Allzwecksystemen, die aus einzelnen Multiprozessorrechnern, die können natürlich jetzt auch wieder alle Multicore sein, haben auch mittlerweile auch alle einen Beschleuniger, aber die eben übers Netzwerk miteinander verbunden sind. Und was heißt jetzt hier Clusterrechner? Das heißt, ich könnte einen Knoten aus diesem Rechner rausnehmen, ja, könnte dem System sozusagen klauen, könnte irgendwo hinlaufen und könnte das dann als eigenständigen, unabhängigen Rechner betreiben. Jeder Knoten ist für sich ein eigenständiger Rechner. Das ist so der Unterschied. Das macht einen Clusterrechner aus. Okay. Ja, die Idee, die man da hatte, war, man nehme, so ist das Ganze auch am Anfang entstanden, Thomas Sterling, die hatten da so die Idee mit ihren Beowulf-Clustern, macht man nehme einfach, bevor ich mir so einen teuren Superrechner kaufe, um Gottes Willen, kaufe ich mir 1000, wird es Ihnen schlecht machen, Medium-PCs von Aldi, und die sind kostengünstig, und kaufe mir schnelles Netzwerk. Gigabit Ethernet gibt es mittlerweile auch kostengünstig. Und dann habe ich zumindest theoretisch schon mal die Rechenleistung eines wesentlich teuren Superrechners. Den Low-Cost-Superrechner von der Stange, den sogenannten Beowulf-Cluster. Ja, so bin ich eigentlich zu diesen Parallelrechentechnik da gekommen. Ne? Also zu dieser Clusterrechnerei gekommen war, ich hatte mal einen Doktoranden, das war der Thomas Meyer, den ich schon mal lobend erwähnt hatte. Und der hatte so ein Netzwerk gebaut mit FPGAs und optischen Verbindungssystemen, ne? Das hat er Ihnen gezeigt. Und damit es demonstriert, damit es auch wirklich funktioniert, hat er so ein Ringcluster aufgebaut von 4 PCs. Dann dachte ich mir, Mensch, so ein Clusterrechner ist eigentlich auch keine schlechte Sache. Ne? Da könnte man eigentlich auch mal mehr auf die Anwendungsebene da einsteigen. Tja, und da haben wir uns dann auch, habe ich mir dann damals, 2001 war das, ne? Genau, zu D-Mark-Zeiten. Nicht, dass ich den jetzt nachtraue, aber ich weiß es nur ganz genau, weil ich den vor Weihnachten gekauft habe und das war noch ein D-Mark, da habe ich nur die Preise alle im Kopf. Und da habe ich also so 4-8 PCs da gekauft. Ein Head, das ist der Masterknoten und der hier, deswegen weiß ich den Preis so genau. Ne? Wissen Sie, das können Sie kaum erkennen, das ist der Gigabit Ethernet Switch. Der hat damals stolze 15.000 Mark gekostet. Wahnsinn, ne? Also 7.500 Euro, den ging es halt bei eBay, der fällt glaube ich irgendwie, ich mache schon mal so einen blöden Witz, wenn Sie halt ein Chibo-Päckchen aufmachen, dann fällt der schon als Beigabe mit raus. Ne? Also so kostengünstig sind die geworden, aber damals, der hatte auch noch Frontside-Bus, die neuen Rechner und so weiter, naja. Und also der hatte schon ein bisschen seinen Preis, ne? Ja, ich habe damals Berufungsgelder bekommen, da habe ich mal so ein Ding da gekauft, als Spielwiese. Ne? Das war der Rackel, der Rechnerarchitektur-Cluster. Und dann kurze Zeit später ist in der Bioinformatik dann jener auch noch jemand berufen worden, der baute dann seinen eigenen Cluster auf, den Bickel. Das war der Bioinformatik-Cluster, dann haben wir den Pickel und den Rackel miteinander verbunden über den Switch. Ne? Und das meinte ich vorhin mit der Skalierung. Ja, du nimmst ja einfach einen neuen Rechner hinzu und verkabeln ist einfach fertig. Und wenn der Switch voll ist, na gut, dann nehmen Sie halt einfach ein Kabel raus und setzen nochmal einen neuen Switch ran. Und dann verkabeln Sie alles das mit dem neuen Switch. Und so könnten Sie das, wenn der Platz da ist, im Labor im Prinzip unendlich skalieren. Das geht halt beim speichergekoppelten schlicht und einfach nicht, weil da ist halt, da ist nichts zum Stecken. Ja, einfach zum Stopfen. Und irgendwann ist halt alles, sind alle Steckplätze ausgestopft, sind alle belegt. Gut, was spricht für das Cluster Computing Vorteile und Argumente? Ja, die einzelnen Arbeitsplatzrechner oder PCs werden laufend leistungsstärker. Die Kommunikationsbandbreite zwischen den Arbeitsplatzrechnern hat zu, die Latenz hat abgenommen. Und PCs bzw. diese Arbeitsplatzrechner sind einfach leichter, bestehende Netzwerke zu integrieren. Bereits existierende in einzelne Personen zugeordnete Rechner sind häufig nur gering ausgelastet. Ne? Zum Beispiel, den jetzt bringe ich auch immer, Sie sind jetzt alle bei mir in der Vorlesung, deswegen ist der Poolrechner vorbei ist, dann könnt ihr ihn noch nutzen, ne, für irgendwelche anderen Dinge. Oder die Sekretärin geht um 4, 5 nach Hause, dann könnt ihr den Rechner nutzen und so weiter. Das war so die Idee vom Grid Computing. Ne? Und Entwicklungswerkzeuge für Arbeitsplatzrechner sind häufig ausgereifter und verbreiteter als entsprechende Lösungen für spezielle, nicht standardisierte Parallelrechnersysteme. Ja, so ergaben sich damit eine kostengünstige Alternative zu spezialisierten Hochleistungsrechnern und Clusterrechner lassen sich halt leichter ausbauen, wie vorhin schon skizziert. Ich muss jetzt mal ein bisschen vorangehen, damit ich Sie ja nicht um 12:30 immer noch unterhalte. Ja, Cluster, Netzwerk von Clustern, Arbeitsplatzrechner, Cluster, das sind alles so synonyme Begriffe jetzt. Und hier nochmal der Unterschied zwischen dem Message Passing und dem gemeinsamen Speicher. Ja, weil ich jetzt zu den Programmierumgebungen komme, das haben wir jetzt, also ich glaube, Sie wissen jetzt ungefähr, was mit einem Clusterrechner, was Architektur gemeint ist. Ne? Und hier nochmal der Unterschied, also lose bzw. eng gekoppelt. Dass wenn also Speicherkopplung, Rechnerknoten über Netzwerkbus greifen die auf einen gemeinsamen Speicher zu, egal ob der jetzt logisch gemeinsam ist oder auch physikalisch, nur logisch oder auch physikalisch. Und hier eben die Nachrichtenkopplung, also das Bild haben wir mal selber ausgedacht, ist eben, ihr habt die Rechnerknoten, hier habe ich das Netzwerk, ja hier habe ich auch ein Netzwerk, das stimmt, aber das sind eher so Netzwerke halt auf dem Board aufgebaut oder vielleicht sogar auf dem Chip, bei System on a Chip. Hier heißt es wirklich, ich verlasse mit dem Kabel einen Rechner und packe die Nachricht ein, das Datum packe ich hier ein, schicke einen Header vorne weg und muss da noch Verwaltungsinformationen, CRC-Code dranhängen und dann geht das Ganze auf die Reise. Das mache ich hier drüben nicht. Da Dann schreibe ich das Datum einfach an eine bestimmte Adresse hin und gut ist. Hier dagegen muss ein Header ran und so weiter und dann wird es hier entsprechend geroutet. Okay. Gut, ja, kommen wir noch zu dem MPI. Das ist also eine Spezifikation einer Bibliothek zur Programmierung von Mehrprozessorsystemen mit verteiltem Speicher. Da gibt es insgesamt 125 Funktionen. Mittlerweile gibt es MPI 2 und auch MPI 3. Aber eigentlich ist es klein in der praktischen Anwendung. Die 6 Funktionen hier, die da stehen, MPI init, MPI comsize, MPI comrank, MPI send, MPI receive und MPI finalize, die reichen aus, um schon mal solche, und da kommt jetzt nochmal ein neuer Begriff, wenn ich den in der Vorlesung noch nicht verwendet hatte, SPMD, so ähnlich wie SIMD und MIMD und so weiter. Und das heißt jetzt Single Program. Multiple Data. Das heißt, wir schreiben, jetzt ist die sozusagen die feinkörnigste Einheit, kann man das so sagen? Naja, auf jeden Fall. Die Einheit, mit der ich parallelisiere, ist jetzt ein Programm in dem Sinne. Das heißt, ich schreibe ein Programm und dieses Programm läuft auf verschiedenen Rechnern gleichzeitig. Zu den 125 Funktionen, die unterstützen da auch noch alle möglichen Dinge. 2D, 3D, kartesische Koordinatensysteme, da können Sie die Rechner so zusammenschalten und können die adressieren, als wäre es in einem 3D-Koordinatensystem. Und das passt natürlich hervorragend für Probleme aus dem wissenschaftlichen Rechnen, weil Sie da halt gern in 2D, in 3D-Strukturen rechnen, irgendwelche biologischen, technischen Dinge, die dann halt da aufgeteilt sind. Okay, wie schaut der Programmablauf aus? Erstmal müssen Sie ein MPI.h einbinden, sonst haben Sie auch eine Chance, dass da irgendwas übersetzt wird. Und bevor diese Prozesse existieren, muss MPI init aufgerufen werden. Und das ist sozusagen die Laufzeitumgebung. Das ist die Laufzeitumgebung, die dann die einzelnen Rechner untereinander koppelt. Und MPI comrank und MPI comsize können Sie die Zahl der Geschwister erfragen. Und am Schluss des Programms sollte MPI Finalize stehen, um alle Systemressourcen wieder freizugeben. MPI Abort können Sie nutzen, um, falls es irgendwie zu einem Fehler kam, dann können Sie ihn auch noch abrufen. In gewisser Weise kriegen Sie dann so einen Fehlercode, der Ihnen dann vielleicht hilft, um den Fehler zu finden, warum die Übertragung jetzt nicht geklappt hat. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Und zwar, Randale. Wir würden Folgendes machen. Und zwar, wir wollen jetzt einfach Daten im Kreis versenden. Das hier wäre ein Rechner, das hier wäre ein Rechner, das hier wäre ein Rechner, das hier wäre ein Rechner. Und der fängt hier an, hat die Nummer 0. Und der schickt seine Nummer, seine Prozess-ID, schickt er an seinen Nachbarn. Und der macht Folgendes, der nimmt die Proz-ID her, die da vom Nachbarn kommt, und dividiert seine eigene da drauf. Und das wird eine neue Proz-ID. Und die, ich sollte es nicht Proz-ID nennen, aber nun egal. Und dann schicken die das da so im Kreis herum. Und dann hier kommt es wieder zum Prozessor 0 zurück und der gibt es dann aus. So. Okay, das soll jetzt in dem Programm gemacht werden. Prozess 0 sendet eine Botschaft an Prozess 1 und so weiter. Und die Botschaft besteht aus einer 64-Bit-Read-Größe, die von Prozess 0 mit dem Wert 0 initialisiert wird. Und jeder Prozess addiert also seine Prozess-ID da drauf. Okay, mit den 6 Funktionen hier kann ich das machen. Genau, das muss ich noch dazu sagen. MPI ist eine Spezifikation. Ja. Spezifikation, Implementierung, den Unterschied kennen Sie. Spezifikation heißt einfach, ich beschreibe, wie es aussieht, aber ich sage nicht, wie es gemacht wird. Ich beschreibe, wie es aussieht, das heißt, es gibt einen MPI-Send-Befehl, der hat genau die Syntax. Am Anfang steht Buff, die Adresse, von dem ich Daten wegschicken will. Wie viel Stück, sagt Count, von welchem Datentyp, Float, Int, Double, was auch immer, wo soll ich es hinschicken und ich kann der Nachricht hier noch eine Priorität geben mit dem Tag und COM sagt, was ist die gesamte Welt, die ich, wo ich es hinschicken will, meine Rechnerwelt, zum Beispiel alle Rechner in meinem Cluster. Ich kann aber auch Unterwelten bilden, wenn wir jetzt aber nicht machen. Es wäre möglich, tatsächlich diesen Clusterrechner zu partitionieren und innerhalb von den Partitionen dann die Information zu verschicken. Und das MPR Receive ist ähnlich. Ich sage die Adresse, wo ich es abspeichern will, was ich erhalte, wie viele von dem Datentyp. Dann kann ich mir nämlich genau ausrechnen, wenn hier 10 steht, und Datatyp ist Int und Int hat 32 Bit, also 4 Byte, heißt es, ich brauche jetzt genau 40 Byte, beginnend ab der Adresse Buff. Und wo nehme ich, von wem nehme ich die Daten an? Von Source. Und jeder hat hier eine Nummer, 012 und so weiter. Dann haben wir da reingemalt. Hier, 012 und so weiter. Okay, so, naja, wie sieht das Ganze hier aus? So sehen Sie das Programm, kannst du das wirklich hinten noch lesen alles? Ja, wunderbar. Also, ich brauche die Nachricht, ich brauche die Variablen Size Rank, Double ist Botschaft, Botschaft ist das, was ich verschicken will, also ein Double-Wert. Und dann MPI Status, alles was rot ist, ist jetzt MPI-spezifisch. Und ja, MPI Init, hier die Argumente muss ich nicht übergeben, aber die kann man einfach hier weitergeben, wenn man die irgendwie braucht, um Anzahl Prozessoren oder was dazu initialisieren. Und entscheidend ist jetzt dieses MPI ComRank. Hier frage ich ab, welche Nummer habe ich denn? Und dieses Programm hier, was ich Ihnen jetzt zeige, das ist SPMT. Dieses Programm, ja, das läuft hier, hier, hier und hier. Was ich auch noch mit dabei hatte, waren Middleware und so weiter. Das heißt nicht, dass Sie auf jeden Rechner sich da einloggen müssen und müssen es dort überall starten per Hand. Das wäre natürlich lästig, das will kein Mensch machen. Ne? Da gibt es eben dieses Laufzeitsystem. Dieses Laufzeitsystem, dieses MPI Init, und das überträgt Ihr Binary zu all diesen Prozessoren. Und dort wird es dann ausgeführt und jeder dieser Prozessoren hat eine eigene Nummer. Und wenn jetzt abgefragt wird, MPI COM Rank auf Prozessor 0, dann kriegt die Variable 0, kriegt die Variable Rank auf dem Rechner 0 die Nummer 0. Und auf dem Rechner 1 kriegt sie Nummer 1. Ne? Das sind ja sozusagen Kopien. Dieses Programm wird n-mal instanziert auf den verschiedenen Rechnern. Und da kann es unterschiedliche, können natürlich unterschiedliche Werte vergeben werden. Okay. Gut. Ach so, ja, stimmt. Und MPI COM Size, damit frage ich ab, wie viel Knoten ich eigentlich im Verbund habe. Also wie groß ist die gesamte MPI-Kommunikationswelt. Botschaftszahl 0, dann macht er Folgendes. Bin ich der Rechner mit der Nummer 0, dann mache ich ein MPI Send, schicke genau ein MPI Doublewert los, das steht unter Adresse Botschaft, an meinen Nachbarn 1, Tag ist 1, im gesamten Verbund. Und dann lege ich mich sozusagen schlafen, MPI Receive, dann warte ich darauf, dass ich von Size-Rechner gibt es insgesamt. Bei 0 fange ich das Zählen an, das heißt, der letzte hat die Identifikationsnummer Size-1. Und von dem erwarte ich, dass ich dann Botschaft bekomme. Okay, und dann gebe ich das Ergebnis aus. Und bin ich nicht die Nummer 0, ja, dann mache ich ein Receive, ich erwarte eine Nachricht, die speichere ich bei mir lokal unter der Adresse Botschaft ab. Das ist genau ein MPI-Doublewert, den ich erwarte. Und von wem erwarte ich die? Ich bin Rank und ich erwarte die von Rank minus 1, also von meinem linken Nachbarn. Die 2 erwartet was von der 1, die 3 erwartet was von der 2 und die 1 erwartet was von der 0. Na? Okay, und am Ende gebe ich das Ganze wieder aus. Ja. Haben wir noch 5 Minuten, ist die Vorlesung vorbei. Wir haben allerdings bis in 10 Minuten Anlaufschwierigkeiten, ne, wegen der, eigentlich, da verzichte ich jetzt drauf. Ja, nicht, wollte ich Ihnen das jetzt auf dem Cluster noch vorführen. Oder ich verzichte drauf, ne? Oder soll ich es noch schnell machen? Nein, ne, dauert zu lang. Wissen Sie, was da dann rauskommt? Was der da eigentlich rechnet? Also. Wie bitte? Ja, das ist so ähnlich. Ne? Also da die Nummer, dann hat der was drauf. Ne? Ein gewisser Friedrich Restklüsen. Friedrich? Gauss, genau. Ne? Das ist dann n mal, also bei mir rechnet er n minus 1 halbe, weil bei i gleich 0 ist Zellen anfangen. Und dann noch eine Preisfrage. Wenn Sie jetzt, meine, Sie sehen dieses Programm jetzt zum ersten Mal, ne? Was wird da parallel eigentlich gerechnet? Bitte? Nix. Das ist genau die richtige Antwort, weil der macht einen Send und der macht einen Receive. Und der macht einen Receive, die warten alle aufeinander. Da wird eigentlich gar nichts parallel gerechnet. Könnte ich Ihnen natürlich jetzt auch noch zeigen und demonstrieren, aber alles vorbereitet, aber machen wir jetzt nicht mehr. Sie sehen tatsächlich, wenn ich dann n gleich 10 eingebe, dann kommt dann 45 raus und wenn ich n gleich 12 eingebe, kommt 166 raus, was die Hälfte von 132 ist. Und man sieht, dass dann auch die Zeiten immer ansteigen. Ne? Und zwar linear, weil der einfach jeweils immer auf den vorherigen wartet. Aber es gibt natürlich Beispiele, wo ich hervorragend jetzt auf Gittern rechnen könnte. Ja, wo der dann die linken und rechten Nachbarn oben unteren einsammelt. Okay, apropos, aber das muss ich doch nur loswerden. Ja, also mit diesen Clusterrechnern, das geht ja dann so in Richtung des universellen Rechnens und so weiter. Und falls Sie das wissen, CFX, das war doch schon da. Ich muss es einfach noch bringen, auch wenn es Zeit kostet, ich muss es bringen. Bitte gib mir jetzt ein Netz. Ich hasse ihn. Also das Netz nicht. Ja, manchmal funktioniert das aber nicht. Aber es ist doch da. Ich glaube, es ist nicht da. Ich habe es doch vorhin schon. Ach so, ich habe den Rechner zugemacht, als ich wegging. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich nicht klappen. Ein Traum, es klappt. Student Cluster Competition.
The FAU booth. Now give me a real good German pronunciation of your school.
Okay, in Chemnitz, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.
Give it to me with more feeling.
Give it with more feeling.
With even more feeling, okay. Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.
Yes, I love that.
Typisch Amerikaner, oder? Also das war ein Team, was von uns da teilgenommen hat. Und wir nehmen da, das ist der Jan Lauke, mal, was haben Sie den kennen? Kai, schon Nachnamen vergessen. Und ja, der hat dann das Jahr später auch teilgenommen. Und das Bildchen muss ich Ihnen zeigen, weil es einfach so schön ist. Also das sind dann immer Studenten, die da dran teilnehmen. Und also sehr international, also sie treten dann auch gegen andere Teams an. Es geht jetzt gar nicht so um den großen Wettbewerb, aber sie können dann teilnehmen an der größten oder eines der bedeutendsten Konferenzen für Parallelrechentechnik, die Supercomputing oder die ISC, wo immer die Liste der 500 schnellsten Rechner verkündet wird. Ne? Und ja, ich weiß, bin hier überfällig und weiß Ihnen. Und letzten Sommer, die findet immer einmal, im November findet sie immer in den USA statt und im Sommer findet sie immer in Frankfurt statt. Und letztes Jahr, the winner was Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Das ist er übrigens nochmal, hier hält er den Pokal nach oben. Ne? Und also unser Team hat tatsächlich mal den ersten Preis gewonnen. Super, dieses Jahr war dabei sein alles. Das war gemischt fränkisch-bayerisches Team mit der TUM. Und dabei sein, das meine ich wirklich, ist alles. Man kann in diese Atmosphäre da reinschnuppern. Ja, Sie können bei allen Vorträgen teilnehmen, haben selber einen eigenen Wettbewerb, ist eine super Sache. Der Johannes organisiert das Ganze, wenn Sie lustig sind, Sie sind dabei, ne? Ja, also er wählt ein bisschen aus, aber es sieht, glaube ich, gut aus. Und da können Sie sich bei ihm da auch bewerben. Also die Unterkunft, Fahrt und so weiter, jetzt für die ISC, dann in, nee, für die SC, die ISC ist in Frankfurt. Das ist dann noch das Supercomputing-Praktikum, da gibt es ja ECDS dafür. Da können Sie also dann mitmachen. Stärke sind, glaube ich, immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Und dann dort antreten. Im Prinzip gibt es immer verschiedene Aufgaben, die dann da erledigt werden müssen. Und die Lehrveranstaltung dient sozusagen schon als Art Trainingslager, Vorbereitung, um dann diesen Wettbewerb dann da teilzunehmen. Und der wird dann Mitte November in USA sein. Okay, jetzt aber möchten Sie wahrscheinlich noch ein bisschen was zur Prüfung wissen, ne? Okay. Gehen wir es doch nochmal kurz an. Ich habe Ihnen das auch in StudOn hochgeladen. Also die, was da so, wir können nochmal schnell drauf gehen im Schwanzgalopp sozusagen. Kapitel 1, wo ist es denn? Geklaut. Ja, das Kapitel 1 war natürlich nicht umsonst ein langes Kapitel. Das hat uns ja lange begleitet und ja, also, was ist mir wichtig? Kurze Funktionsweise, Vorteile der Mikroprogrammierung. Ja, das bringt es irgendwie so nicht. Wir machen es doch so. Die Folien 8 bis 11, also das heißt nicht, dass Sie das andere vollkommen vergessen können, aber ja, kurz, was nochmal so kurz, der, was bedeutet Mikroprogrammierung? Das war zum Teil ein bisschen auch noch Grasstoff. Dann 8 bis 11 hatte ich dann hier notiert. Dann das jetzt nur bedingt, das brauchst jetzt auch nicht mehr, Organisation, Leitwerksspeicher. Aber Vorteile, was sind die Vorteile von der Mikroprogrammierung? Die Folie 14. Wichtig ist mir dann auch, dass Sie den Übergang CIS zu RISC mir in eigenen Worten überzeugend klar machen können, ne? Was war, warum ist Pipelining besser bei CIS, bei RISC und so weiter? Die Patterson-Studie in dem Zusammenhang. Kennzeichen von RISC, das sind dann die Folien 15 bis 22. Ich hätte auch während der Vorlesung immer mal gesagt, worauf es mir ankommt. Ne? Dann Prinzipien 23, 24, die Gimmicks, das sind nicht so wichtig. Dann superskalare Recheneinheiten 25 bis 26, 27. Na, das sollte natürlich auch sitzen. Welche Probleme gibt es beim Pipelining und bei der Superskalarität? Das wäre 28 bis 30, die ganzen Hazards. Und natürlich, wie man das Ganze dann eben löst. Hier jetzt diese Architektur, die brauchen Sie nicht. Das sind einfach Beispiele, die sollten Sie anschauen, aber die werde ich so nicht abfragen. Dann geht es hier wieder los bei den Steuerungshazards. Na. Und ich werde wahrscheinlich auch nur eins schaffen, entweder ich frage Steuerungshazards oder ich frage Datenhazards, beides zusammen, das dauert zu viel, benötigt zu viel Zeit. Okay, dann schauen Sie sich das da alles an. Das sind die Folien 34 bis 46. Na, da haben wir genau diese Steuerungshazards da gemacht bis 20.11. Ja. Und dann kommen wir natürlich zu den, speziell die Vorteile der 2-Bit-Vorhersage. Ja. Das frage ich auch manchmal ganz gern, Schleifenverschachtelung und so weiter, ne, wenn Sie sich da noch dran erinnern. Hier haben wir die 2-Bit-Vorhersage. Okay, ja, wie sind dann diese Branch-Target-Buffer und so weiter da aufgebaut? Okay. Delayed Branch nehmen wir da mit rein. Okay, und dann 46, das wäre es dann das Letzte, diese spezielle Berechnungshardware. Dann kommen die Datenhazards, die sind natürlich auch wichtig, die Unterscheidung, 47. Dann das jetzt hier weniger, also Forwarding sollten Sie natürlich wissen, die einfachste Art und Weise, wie ich Datenhazards begehen kann. 49 bis 45, ja genau, und dann die, was, 49 bis 55, ja, Beispiele auch für Write-After-Write, Write-After-Read-Hazard, ne, habe ich an der Tafel auch gemacht. Dann, das hatte ich schon erzählt, beim Scoreboard 56 bis 64, das so anschauen. Und das hier müssen Sie nicht auswendig lernen, ne, aber ich lege es Ihnen vielleicht vor und Sie müssen es mir dann erklären. Und auch dann die Bezüge zu den Hessets da bitte herstellen und so weiter, das geht dann schon. Ne. Müssen wir ein bisschen die Hieroglyphen da entwirren. Nun, hier zum Beispiel, welcher Hessert, right after read after write und write after write und Strukturhessets, ne, die werden da alle. Welcher Hessert wird mit welcher, in welchem Instruktionszustand angegangen? Dieses Beispiel dann natürlich nicht, das ist klar. Dann 77 bis 81. Was habe ich da geschrieben? 77 bis 81, das sind dann nochmal das ist schon das Thomasolo-Beispiel hier. Ne? Genau, die Thomasolo-Architektur, das Beispiel dann natürlich nicht. Okay, dann das Problem, die Reorder-Buffer, ne? Reorder-Buffer, nicht Reorder, Reorder-Buffer, was hat es damit auf sich? Die Diskrepanz, Befehl beenden und rückschreiben. Also das sind Folien 99 bis 104. Okay. Gut, dann haben wir die Cache-Architekturen. Ja, es ist 105, 106, 107 nicht, 108, na gut, ich meine, alles halt ein bisschen noch durchlesen, ist klar. Und dann Platzierung, Identifikation, zeitliche Folie 111 habe ich hier noch. Cache arbeitet implizit, ja, Inklusionsbedingungen, Folie 111. Ach, die da hier brauchen Sie jetzt nicht unbedingt, ja, das ist halt nur mal zur Erklärung. Folie 111. Ja, okay, wo ist das heutzutage im Chipsatz, wo verbirgt sich das? Das hier, die Folie 112. Das ist ja nicht falsch, ich meine die Folie 112. Ach so, nee, passt schon. Zeitliche und örtliche Lokalität 112, 113. Dann die Typen, sind jetzt weniger wichtig, das auch nicht. Dann die Platzierung, Identifikation, ja. 116 bis 120 lege ich Ihnen ins Herz. Das muss natürlich sitzen. Und die restlichen Folien 121 bis 141, die schauen Sie sich alle an. Das würde ich so im Detail wahrscheinlich nicht fragen, aber wenn Sie das beherrschen, dann bin ich mir sicher, können Sie ja die Fragen besser beantworten. Gehen Sie auch die Übungsaufgaben, die Tafelübung dann nochmal durch. Ich werde Ihnen jetzt kaum Adressen irgendwie sezieren lassen. Das kostet so viel Zeit. Ne? Okay, naja, und dann haben wir 142, also 121 bis 141 anschauen. Dann etwas wichtiger, welche Aktualisierungsstrategien gibt es? 142 bis 144. Ne? LRU, LFU, FIFO und was die ein bisschen zuvor Nachteile haben, das steht dann da. Um die Klassifikation von den Cache Misses, die drei Cs, bitte, 146. Und dann habe ich mir das da hier nicht, dieses Formelwerk. 150 gehört auch noch praktisch dazu. Ne? Das ist eine Interpretation von den drei Cs. Dann zu den Cache-Modellierungen. Ab 152 diskutieren, was passiert, wenn man TM und TH, das was auf den Folien da so steht, verändert. Ne? Und ja, dann die Cache-Bewertung, welchen Einfluss. 155 bis 160, schauen Sie sich also nochmal die Kurven an und die Aussagen der Tabellen. Also Einfluss, Assoziativitätsgrad und Blocklänge. Und dann haben wir noch diese Cache-Effekte gehabt, 162 bis 169, die gehen dann aber meistens eher ein wenig schneller durch. Okay, Cache-Kohärenz machen wir nicht, die lassen wir weg. Okay, das wäre schon zu diesem großen Kapitel 1. Dann haben wir jetzt Kapitel 2. Okay. Ja, da fehlen mir, also geht es um Multicore. Da will ich Folie 3 bis 7, eine Motivation, warum haben wir Multicore bekommen? Ich habe es noch ein bisschen ausführlicher gemacht, auch mit der Tangent-Skalierung. Wenn Sie die mir auch noch bringen, dann gibt es einen Bonuspunkt. Dann haben wir die umgekehrte Anwendung der Regel von Pollack, die Folien 11 bis 17. Ja, hier vor allen Dingen diese Aussage, der 11 bis 17, Pollack'sche Regel. Und das, was mir da recht gut gefallen hat, informelle Erklärung der Folie 18. Ja, das habe ich ein bisschen an der Tafel gemacht. Also wenn, dann würde ich Ihnen auch wieder diese Folie hier vorlegen und Sie erzählen mir, warum die Kurven, wie das da zu interpretieren ist. Ja. Sprich, das gehört dann natürlich Amber's Law mit rein. Das war ja das Papier von der Frau Borka, der Ex-Intel-Chefin da, oder zumindest im technischen Bereich. Okay. Und 22 bis, das brauchen wir, das da an alles nicht. Da geht es dann erst wieder weiter. 20, 21, das haben wir jetzt nicht. Dann ist Ruflein, naja, 22 bis 34. Ne? Was mache ich damit mit dem Ruflein? Was hat das für Vorteile und so weiter? Okay. Dass ich diese Kurven da verschieben will, dann kann ich die überlagern. Ne? Ich kriege halt raus, was das Speicher begrenzt, was das Compute-Rechenzeit begrenzt. Okay, und dann kommt das, was dann im Weiteren alles kommt, 35, halt, Moment mal. Stimmt, das waren Folien nicht, 38, Ruflein, achso, das waren die Beispiele, ja, die können Sie sich dann nochmal anschauen, wie man das da anwendet. Dann kamen die ganzen Sachen, naja, genau, das habe ich sowieso rausgenommen, das habe ich, ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im PDF drin ist, aber das ist die Modellierung von der Pipeline, das mache ich schon seit 2 Jahren nicht mehr, ist eigentlich ganz interessant, aber das Leben ist endlich, insbesondere die Zeiten der Vorlesung, ich bin schon seit 10 Minuten drüber. Und ja, dann haben wir hier, die ganzen Beispiele kommen eigentlich alle nicht dran. Die waren zur Illustration gedacht, ne? Aber ich frage jetzt nicht ab, wie schaut der Memory Cluster in der Sandy Bridge Mikroarchitektur aus? Ne? Ich da sehe wenig Mehrwert. Das schauen Sie dann. Wichtig war, dass Sie in der Vorlesung all das Rüstzeug lernen, um sowas dann, wenn Sie es im Web oder irgendwo sehen, verstehen zu können, was da drin steht. Klar, könnte ich jetzt einen Test machen. Haben Sie es wirklich verstanden? Erklären Sie mal, was da. Aber gut. Also wichtig ist dann erst wieder die Zen-Architektur auch nicht. Die, also der Aufbau von der GPU-Architektur 84 bis 87. Also vor allem das hier, globaler Speicher, Multiprozessor, lokaler Speicher und dann die, wo ist sie denn? Das auch nicht, das auch, die da, hier, die Speicherhierarchie, das ist mir nur wichtig, ne? Die 93 und dann noch ein bisschen das CUDA-Programmiermodell 94 bis 97, also diese Aufteilung da in diesen Threadfeldern und also die Blöcke, Threads und Grids. Ja, und dann halt noch das SIMD-Konzept 100, achso, da kann ich nicht durchspringen, weil ich habe keine Animation. Die Programme werde ich nicht abfragen, aber dieses SIMT, ne, ich habe es ja heute auch nochmal angesprochen, was das bedeutet. Okay, das wäre es zum Kapitel 2. Schauen wir Kapitel 3 an. Kapitel 3, das war dann also das mit dem Embedded, was wir dann nach Weihnachten angefangen haben. Und hier kann ich es eigentlich relativ kurz und schmerzlos machen. Also die Folie 2 da, die ist mir wichtig, ne, dass Sie verstanden haben, diese ganze Hierarchie an verschiedenen Prozessoren, die es da gibt. Und ja, und natürlich, was ist ein bisschen so eine Charakteristik, so im Überblick, die Folien 2 bis 10, dass Sie da ein bisschen was dazu sagen können. Ne? Was ist überhaupt so ein eingebettetes System, was macht das aus? Gut. Und dann kommen wir zu der dann kommen wir zu den DSPs, das ist dann die Folien 13, was ist das überhaupt? Und die Folie 16 vielleicht, so das allgemeine Modell. Und schön wäre es, wenn Sie diesen Tiefpassfilter, dieses Beispiel, die Folie 19 bis 23, was man damit machen kann, auch mit so einem DSP beherrschen. Dann wäre es mir wichtig, dass Sie die Bildchen da von den TI, die sind nicht, interessieren mich nicht für die Prüfung, sind fürs Leben wichtig, zumindest als Informatiker. Und dann Unterschied GPP, General Purpose Prozessor, FPGA und ASIC 26, 27, speziell das 28 und 29, finde ich eigentlich ganz nett, ja, wenn man das so macht. Ach, ich weiß nicht, da hatte ich immer den Ausdruck da von meinen, ach, das ist wieder Fehler drauf. 26 bis 39, ich meine 26 bis 29. Oder 39? Na, ja, wobei, nee, doch, passt schon. Wobei, der hintere Teil ist mehr so im Überblick, ne? Also, wie ich so ein FPGA dann programmiere und wie er so im Groben aufgebaut ist, nee, passt schon. Grundprinzipien wie möglich, das Hardware, Funktionalität veränderbar, Lookup-Tabellen, CLB, Verbindungsschalter 33 bis 36. Und dann von diesem Kapitel, das mit Infineon und so weiter, MPI, ARM, das frage ich alles nicht. Und beim autonomen Fahren, wenn Sie mir da so den Hock auch mal so skizzieren könnten, wie der funktioniert. Also das wären dann 73 bis 82, speziell halt diese Unterteilung in Fenster, Gradientenvektor, Normierung, Blocknormierung. Und ja, man kann sich auch mal überlegen, warum ist denn, was ist da gut für Embedded Hardware zu rechnen und was nicht. Ja, mache ich lieber auf dem Haus und so. Ja, das gebe ich nochmal als Denksportaufgabe. So, jetzt stand so auf den Folien jetzt vielleicht nicht so drauf, aber denken Sie mal darüber nach. Und dann bei Kapitel 4, da können wir es jetzt wirklich kurz und schmerzlos machen, dass wenn wir überhaupt noch dazukommen, tatsächlich, Sie werden sehen, diese 34 Minuten, die gehen im Nu vorbei. Und da ist mir eigentlich nur die Flinsche Klassifikation notwendig, wichtig. Also, wenn ich aber nach der Flinschen Klassifikation frage, na, dann könnte es sein, dass es vorher nicht so gut lief. Dann frage ich schon langsam, so Durchfallbremse oder sowas. Aber es ist in der RA ist ehrlich bis jetzt erst einer durchgeflogen. Doch, sind doch gute Aussichten. Ja, vor allem, den ich all den Jahren geprüft habe. Der war echt ahnungslos, der ist auch nicht mehr gekommen. Und oder vielleicht ist nochmal einer durchgefallen, der kam da beim zweiten Mal durch. Aber also in der Regel, sie sind ja nicht gepeitscht worden, hier reinzukommen. Sie kommen ja schon mal, glaube ich, weil sie das Thema ein bisschen auch interessiert. Das ist anders wie in der GRA, da müssen halt alle durch. Ob sie wollen oder nicht. Und dann haben wir noch die Klassifizierung der Multiprozessorsysteme, weil der Stoff, das reicht dann eh. Das andere habe ich gestrichen, das war letztes Jahr noch dabei. Das da hier, ne, was wir halt gemacht haben, 13, 14. Und die Unterscheidung Speicherkopplung, Nachrichtenkopplung 12, 21. Okay, das soll es gewesen sein, was den Stoff betrifft. Jetzt gehe ich noch mal kurz auf die Evaluierung ein. Ja, Mai, müssen jetzt die E-Mails sind verschwunden. Also, was mich erstmal, das Ergebnis hat mich natürlich auch gefreut, aber was mich besonders gefreut hat, war, es hätte natürlich auch noch besser sein können, ne? Aber die Rücklaufquote war jetzt mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe knapp unter 30 ausgeteilt und 14 kamen zurück, also 50%. Im Graustoff, ich glaube, immer so 20. Oder 25. In der C1 waren es plus 30%. Also, sie waren sehr fleißig, aber es kann natürlich auch noch besser werden. Also was die Rücklaufquote betrifft, aber okay, also kam richtig gut an. Ich glaube, so gut war in den letzten Jahren nicht. Ich werde immer besser. Wie hieß das? Man mandert nicht älter, der wird einfach reifer wie ein guter Wein. So eine, das habe ich mal geschenkt bekommen, wie ich 50 wurde. Ne? Ja, ich werde auch immer besser. 1,22, 1,15 war nicht schlecht. Ja. Haben Sie gut gemacht. Na, gehen wir es mal durch. Also meistens waren Informatiker. Das hat mich ein bisschen verblüfft. Ne? Aber gut, ich glaube, das ist bei EUK. EUK oder? Ja, okay, das ist ein bisschen nach unten gerutscht, ne? Oder? Weil früher waren es immer mehr. Wie viel sind denn EUKler? Oh, doch, geht 1, 2, 3, 4, vielleicht sind hier und da. Also früher waren immer mehr IOKler noch dabei. Der Informatikeranteil ist jetzt dafür gestiegen. Deswegen, also mit einer Zahl, okay, jetzt sind wir hier so knapp 25, passen in den Raum da rein, so 30 waren es. Damit bin ich zufrieden. Und was die Teilnehmerzahl betrifft. Ja, okay, meistens im Master 7 von den 14, die jetzt, also es ist jetzt gemischt in dem Sinne auch 7, ne, oder vom Bachelor und 6 vom Bachelor und 7 vom Master, die jetzt in der Evaluation hier teilgenommen haben. Die meisten, die in der Evaluation teilgenommen haben, haben auch die Vorlesung besucht, ist klar, sonst kann ich vielleicht schlecht die Vorlesung evaluieren. Gut, es gibt ein Video. Und ja, ich habe also, glaube ich, wirklich, habe ich mich irgendwann mal vertreten lassen? Ja, doch einmal, ne, oder?
Nee.
Nee, die habe ich ausfallen lassen. Ich habe immer alle Vorlesungen, also da achte ich auch drauf, dass das geht, dass ich die alle selber halte. Okay, entspricht das in dem Modulhandbuch angetragenen Inhalten und Kompetenzen? Ja, das war wohl überzeugend, passt in den Studienverlauf ein. Okay, bei der Strukturierung gibt es ein bisschen Abfall auf 1,43, wäre das natürlich immer noch gut, aber es liegt ein bisschen vielleicht an meiner hier und da etwas strukturiert chaotischen Art. Ist die Vorlesung inhaltlich und organisatorisch mit den abgestimmt 1,43, der wäre das besser geworden. Also mit den Übungen und so weiter, wir haben jetzt immer mit Johannes und mit Sebastian getroffen jede Woche und haben dann immer diskutiert, was wir da einbauen. Also ich wirke engagiert zu 100%. Mir macht das Vorlesungen halten auch Spaß. Es kostet zwar Zeit, klar, in der Zeit kriegt man was Forschung, aber trotzdem, ich finde Lehre gut, mir macht das Spaß. Okay, sympathischer Prof, viele Materialien auf Stud.on, fand das zur adaptiven Sprungvorhersage lesenswert, gezeigte Beispiele, Tafelskizzen, da bin ich froh, dass die Tafelskizzen gut ankamen, weil da gibt's, das sind echt so Dinge, die entstehen plötzlich in meinem Kopf, und denke ich mir, Mensch, so könnt ihr das irgendwie anmalen. Und gut, schön erklärt, der Vortragsstil hat gefallen, ich finde es super, dass auf Meltdown und Spectre angegangen wurde. Allerdings, ich habe ihn da ein bisschen glatt nach Weihnachten zu viel versprochen, ich habe mich mit Johannes nur per E-Mail ausgetauscht in den Weihnachtsferien, und dann, die können wir auch mal was programmieren lassen. Das haben wir dann in den Rechnerübungen, haben es gemerkt, dann doch nicht gemacht, weil ganz so einfach ist ja auch vielleicht vorteilhaft, dass man es nicht so leicht knacken kann, ganz so leicht geht's doch nicht, ne? Das wäre doch ein bisschen schwerer gewesen. Aber der Sebastian hat ja, glaube ich, das sehr ausführlich, der Sebastian, das haben Sie bestimmt auch gemerkt, der weiß auch, von was er spricht, der hat das bestimmt sehr ausführlich dann in informativen Übungen gemacht, motivierter Prof. Es wird stets gut klar, was wirklich für die Prüfung ist, teils guter Humor, der das Ganze auflockert, freut mich, ja, aktuelle Beispiele. Anwendungsbezogen, Videoaufzeichnung ist sinnvoll. Finde ich gut, dass trotz Videoaufzeichnung immer so viele gekommen sind, weil ich brauche Publikum, ne? Wenn da bloß 3, 4 Leute rumsitzen, dann ich brauche mein Theater sozusagen. Ne? Gut, kann man verbessern? Ich hätte mir gewünscht, etwas mehr auf CPU-OS-Integration einzugehen. Etwa der Kontextwechsel beim Prozesswechsel, wie verhalten sich Caches, CLPs? Ja, das ist Cache-Zahme, Prozess-IT. Ich glaube, der Sebastian hat das in den Übungen ein bisschen angesprochen. Kann ich mal, aber das ist, Sie sehen, der Platz ist natürlich begrenzt. Kann versuchen, das mal in Worten zumindest mal ein bisschen einzubauen im Kapitel 2, wenn wir die Caches machen. Die PDFs haben sehr viele Seiten, vielleicht wäre es sinnvoll, diese kapitelweise zu splitten. Das könnte ich machen. Naja, also er meint wahrscheinlich, oder diejenige meint unterkapitelweise. Ne? Also vielleicht ist Kapitel 1, also die 3 und 4 lohnt sich, glaube ich, kaum. Aber 1 könnte man ein bisschen unterteilen. Manche Informationen sind in Bildern versteckt, die manchmal pixelig sind. Dort übersieht man oft nötige Informationen, um wirklich alles zu verstehen. So etwas, also das ist ein guter Vorschlag, so etwas sollte nochmal auf eine Extrafolie gepackt werden, das kann ich machen, ja. Man muss ja allerdings daran denken, dass ich dann Bilder dann nochmal rausnehme und dann kommen die komplett auf eine Folie. Die Folienziele sind manchmal etwas übertrieben. Ja, das habe ich dann auch gemerkt, obwohl ich schon so lange das jetzt mache, ne, dachte, gehst du dann, ja, heute schaffst du es und dann, aber trotzdem, ich will nicht über Ihre, A, über Ihre Köpfe hinwegreden, B, wissen Sie aber doch jetzt hier schon einiges, und C, ist man halt, kommt ja gut an, meine Anekdoten und so weiter, was man manchmal immer spontan in der Rede so einfällt, das dann noch rüberzubringen. Das kostet natürlich dann auch etwas Zeit. manche sehr einfachen und grundlegenden Dinge, die eben aus anderen Vorlesungen schon bekannt sind, werden eben nicht zu lange oder zu intensiv bearbeitet. Also dazu muss ich sagen, klar, welche, die bei mir oder bei uns schon länger da waren, für die ist es vielleicht langweilig. Aber wir haben schon auch Leute, die von außen jetzt dazukommen, die haben bei mir die Gra eben noch nicht gehört und die will ich auch noch mitnehmen, wenn es geht. Ja, bin sehr zufrieden, keine Abhänge, nicht praktischen Theorien und so weiter und so fort. Die Grabwiederholung ist fast zu ausführlich. Caches werden gefühlt ausführlicher als in Grab besprochen. Das ist nicht nur gefühlt, das ist so. Ne? Das soll auch so sein, weil wird ja dann hier vertieft. Und weitere Fragen zu, also ich beantworte gerne Fragen, wirklich. Nein, danke, echt, ne, habe ich auch so nicht gesagt. Ne. Das sind für die Studenten, die manchmal Fragen beantworten wollen. Ach so. Ach so, ja, ja, stimmt, okay. Das heißt, die nächsten sind nur noch die 10, genau. Ja, das ist ja auch wirklich viel. Das ist für jede Lehrveranstaltung, da muss man schon Muse haben, das zu machen. Also ich fördere das Interesse am Themenbereich, das ist mir auch wichtig. Beziehung zur Praxis, rote Faden ist meist erkennbar, da gibt es ein bisschen Abweichung, ist klar. Und Stoff ist nachvollziehbar, ist mir auch wichtig. Präsentationsstil ist ansprechend. Ich gehe auf die Fragen ein. Beamer, wenn er funktioniert, ne, dann kann man ihn einsetzen. Gezeigten Experimente, Simulationen helfen beim Verständnis des Stoffes, kommt auch gut an. Anhand des Begleitmaterials sind die Hinweise in der Vorlesung und für die Vor- und Nachbereitung hilfreich. Bezug zur Prüfungsordnung wird hergestellt. Okay. Schwierigkeit passt soweit. Ja, also 3 Stunden, okay. Also so 1 Stunde. So soll es ungefähr sein. Man kann sich auch länger damit befassen, kein Problem. Okay, meinen zeitlichen Durchschnittsaufwand finde ich angemessen, das passt. Und dann gibt es noch diese Abschlusslinie. Rot bin ich, blau ist irgendwie Professor Durchschnitt oder so. Okay, sieht gut aus. Wenn es in der Prüfung auch noch so gut aussieht, dann war es eine perfekte Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen eine tolle Frühling jetzt auch noch. Ne? Vielleicht kommt er jetzt. Vergessen Sie nicht die Vorbereitungszeit. Und wir sehen uns dann wieder. Ne? Ich habe jetzt nur ein Problem, aber es, diejenigen, die am 27., 28. Februar Prüfung haben. Ne? Ich wollte nämlich so, Sie wissen ja, ne, ich humpelt da ein bisschen so richtig gegen. Ich wollte nämlich mal 3 Wochen auf so eine neurophysiologische Kur gehen. Jetzt könnte das vielleicht noch klappen, dann müsst ihr die Prüfung nochmal verschieben. Aber jetzt schauen wir mal, vielleicht klappt es ja gar nicht mehr. Dann also machen Sie es gut. Wir sehen uns irgendwann spätestens zur Prüfung.